meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Mein Name ist Barbie Breakout und ich bin eure Hostess in diesem lustigen kleinen Podcast. Ihr Süßen, der 1. Dezember steht bevor, der Welt-AIDS-Tag steht direkt bevor, nächste Woche ist es soweit. Und damit auch unser Livestream. Ich gehe mit meinem HIV-Schwerpunktarzt Dr. Ingo Ochlast am 1.12. um 19 Uhr live auf live.barbiebreakout.com und wir beantworten da alle eure Fragen rund ums Thema HIV, PrEP, verantwortungsvollem Sex während einer Pandemie, die Depotspritze, was darf ich überhaupt noch machen, was sollte ich am besten vermeiden. All diese Dinge könnt ihr uns fragen. Vielleicht habt ihr keinen HIV-Schwerpunktarzt, vielleicht findet ihr es im Internet, die Antworten nicht. Vielleicht wollt ihr einfach mal eine Frage auch zu Covid stellen. Auch dazu wird sicherlich Ingo was zu sagen haben. Ihr könnt uns all diese Fragen stellen an weltaidstag2020@gmail.com. Ich pack's nochmal in die Shownotes. Ich pack auch den Termin nochmal in die Shownotes. Und dann könnt ihr da geil uns Fragen stellen. Es wird natürlich alles anonym behandelt. Ich hatte ja die Tage bei Instagram so eine kleine Fragerunde veranstaltet und da kam unter anderem die Frage nochmal nach dem Podcast, warum ich den jetzt so wahnsinnig reduzieren wollen würde und so. Da gibt es wohl Sorge. Das will ich entkräften. Also es geht mir gar nicht darum, den Podcast abzusagen oder so. Auf gar keinen Fall, der läuft weiter. Ich habe wahnsinnig viel Spaß daran. Es ist mir wirklich eine Freude, jede Woche das zu machen. Nur mir ist die eine Woche, also jede Woche ist mir ein bisschen viel. Es soll weiterhin interessant bleiben. Die Qualität ist mir sehr wichtig. Die Gäste sind mir sehr wichtig. Ich möchte gute Gäste haben, jede Woche, auf die ich mich vorbereiten kann. Dann ist auch das Gespräch besser. Dann habt ihr zu Hause auch mehr davon. Und die wachsen halt auch nicht auf den Bäumen. Ne? So. Aber alles wird gut. Und genau. Es wird dann im Wechsel sein. Tragisch, aber geil. Eine Woche, die nächste Woche Too Old, Too Young. Aber man muss sich auch wirklich keine Sorgen machen. Denn erstmal haben wir noch super Gäste. Ich habe die nächsten Wochen schon so ein bisschen im Kopf. Und es bleibt toll, es wird toller. Und ja, ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen. Aber hey, zunächst mal zu unserem Gast heute. Ich habe mir Max Appenroth eingeladen. Max ist Aktivist. Max setzt sich ein in der HIV-Forschung, engagiert sich dafür mehr Berücksichtigung transmännlicher Personen, weil tatsächlich in der HIV-Forschung, das war mir vorher auch überhaupt nicht klar, wird getestet und es werden Verträglichkeiten getestet und zum Beispiel der Schutz der PrEP wurde getestet an Cis-Personen, also an, ihr wisst, was Cis ist, an Cis-Personen und an transweiblichen Personen, aber nicht an transmännlichen Personen, weil die einfach in der Forschungsgruppe, in der Forschungsdemografie gar nicht vorkommen. Was absurd ist, ne? Weil transmännliche Personen haben ja einen uniken Körper, der anders funktioniert als zum Beispiel ein cis-weiblicher oder ein cis-männlicher Körper. Das sind ja, also das Testosteron, die Testosteronzugabe, die Hormonzugabe verändert ja auch das, die Beschaffenheit zum Beispiel des Innenlebens, wollen wir es mal so ausdrücken. Und ist gar nicht erwiesen, ob die PrEP da wirkt oder nicht, weil es keine Testbereiche gibt. Das heißt, die testen quasi an sich selbst, ob es denn funktioniert oder nicht. Im Zweifelsfall, wenn es nicht funktioniert, ich habe Pech gehabt. Das ist natürlich ein Unding und dafür setzt sich Max verstärkt ein. Und wir sprechen heute darüber, wir sprechen über seine, siehst du, ich habe schon wieder seine gesagt. Maxes Pronomen sind eigentlich Max. Das They, Them, was man im Englischen hat für Non-Binary-Personen, zieht bei uns im Deutschen ja nicht, weil wenn wir es durchdeklinieren, wird dann They, die Mehrzahl, wird dann ja schon wieder sie, also weiblich quasi. Deswegen benutzen wir das im Deutschen nicht. Es gibt eigene Worthybriden wie sie, er oder er, sie oder so, die aber auch kaum benutzt werden. Insofern ist es ein bisschen schwierig, mit non-binären Personen im Deutschen zu sprechen, wenn sie Wert auf eigene Pronomen legen, die weder sie noch er sind. Max sagte mir im Vorfeld, dass Maxes bevorzugte Pronomen tatsächlich sein Maxes Name sind. Und ihr merkt, ich struggle. Und wer jetzt zu Hause sitzt und sich freut, dass die politisch korrekte Barbie, die uns immer vorbetet, wie es richtig zu gehen hat, selber struggelt, hey, you're in for a ride. Ich bin tatsächlich bin nicht besser als irgendjemand anderes. Ich habe Probleme damit, das flüssig aus meinem Mund zu bekommen. Und Max wird das ein oder andere Mal mich korrigieren müssen und auch ab und zu einfach wahrscheinlich geschluckt haben. Ja. It is what it is. Ich gebe mir aber Mühe, es zu verbessern. Und ich glaube, das ist das die größte Regel oder eine der größten Regeln, die Allies für Trans People generell sich auf die Flagge schreiben müssen. Fehler machen ist das eine und die zu vermeiden ist natürlich das Ziel. Aber wenn sie passieren, acknowledge them. Man muss sie anerkennen. Man muss sagen, ja, shit, habe ich falsch gemacht. und sich entschuldigen und dann weitergehen. Ne? Also jetzt dann den Kontakt abzubrechen oder zu vermeiden und zu sagen, oder zu sagen, ich gebe mir überhaupt keine Mühe mehr, dich richtig anzusprechen, kann es halt immer nicht sein. So. Deswegen ja, watch me fail. Könnt mir zuhören dabei, wie ich es versuche und leider immer wieder auch ein bisschen scheitere. Aber ja, ich hoffe, Max vergibt mir das und viel Spaß mit der Folge. Bussi! Ah, schön. Hallo, mein Lieber.
Hallo, schönen guten Abend.
Hi. Jetzt habe ich dich gerade schon mit mein Lieber angesprochen. Es ist aber gar nicht so richtig, dich mit männlichen Pronomen anzusprechen, ne?
Na, es ist, ich beiß dir jetzt kein Ohr ab, aber ich kau dir nur gleich eins ab. Aber nein, es ist für mich okay. Irgendwie, also im Deutschen ist es halt einfach ein bisschen schwierig mit der Sprache und ein bisschen unkomfortabel, da irgendwelche Grätschen zu machen. Deswegen im Deutschen, sage ich mal, männliche Pronomen sind in Ordnung. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Pronomen zu vermeiden, dann freue ich mich auch darüber. Und im Englischen benutze ich halt they-them-Pronomen, um das einfach, also so zu ein bisschen zu entmännlichen wieder, wie auch immer. Aber ja.
Es ist ja spannend, weil wenn man dich anschaut, du siehst ja aus wie ein knackiger Kerl, so. Aber deine Definition ist eine andere.
Genau. Also es ist für mich natürlich so die Repräsentation nach außen oder wie Menschen mich lesen oder wie Menschen mich wahrnehmen. Das ist also ist schon definitiv eine männliches Erscheinungsbild und das ist auch was, wo ich sage, das gefällt mir an mir. Aber es, ich meine, das Aussehen ist ja nicht auch gleich Verhalten, Denkmuster, nee. Vorstellungen, wie man sich selber versteht oder Vorstellungen von Identität. Und entsprechend kann ich auch sagen, also für mich weicht das halt teilweise dann ab, wo ich sage, schon irgendwie männlich, also irgendwo so auf dem männlichen Spektrum, mal mehr, mal weniger, fühle ich mich irgendwie schon zu Hause. Aber das, was tatsächlich irgendwie ein Mann ist oder was von einem, also wie ein Mann gesehen wird, wie ein Mann in der Gesellschaft verstanden wird, das ist mir ein bisschen suspekt.
Es hat sich aber auch sehr gewandelt. Ne? Ich glaube, dass also ich habe vorhin drüber nachgedacht, wie das sein muss, jetzt in dieser Zeit Transmann zu sein. Und das war dann für mich dann irgendwie absurd, weil ich auch dachte, früher hat man wahrscheinlich eine wesentlich leichtere Zeit gehabt, sich da auch dann reinfallen zu lassen, weil man endlich das Gefühl hat, man darf jetzt endlich auch Mann sein und das dann auch voll ausleben. Und mittlerweile ist ja doch, steht auch immer ein Fragezeichen hinter dem Begriff Männlichkeit. Und was bedeutet das eigentlich? Ist das denn gut für uns und so? Ich glaube, es ist eine relativ diffizile Angelegenheit jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, von noch vor 20 Jahren, wo das halt so, geil, Mann.
Ja, aber ich meine, da gibt es ja natürlich auch einfach Unterschiede. Also du kannst halt irgendwie so ein totales Macker-Arschloch sein und du kannst aber auch dann irgendwo, also Mann sein oder, also ich sage immer, egal wie ich bin oder wer ich bin, so es können ja alle anderen, können ja männlich bleiben, können ja weiblich bleiben, können ja machen, was sie wollen. So, das ist mir ja völlig Wurst. Aber eben, also ich glaube, da gibt es einfach auch nochmal Abstufungen so ein bisschen, also so Männlichkeit oder was mit Männlichkeit verbunden wird, wo man auch einfach sieht, wo sich jetzt auch die Geschlechter, wo das so auch ineinander übergeht oder ineinander teilweise, also wo Frauen auch irgendwelche männlichen Zuschreibungen gemacht werden, wofür sie eher weniger Anerkennung teilweise, würde ich auch mal behaupten, erfahren, dass wenn sie jetzt sagen, so ja hier Karrierefrau, wird dann gleich so, oh Gott, die ist ja total gemein ihrer Familie gegenüber, wohingegen aber dann vielleicht der Mann oder klassischerweise also der Familienvater, der sich mehr um die Familie kümmert, halt dafür total gefeiert wird. Also das ist so dieses, wo ich mir manchmal denke, so, da wird auch mit zweierlei Maß gemessen, wie jetzt tatsächlich Männlichkeit oder Weiblichkeit in den Geschlechtern, ich weiß gar nicht, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Nee, aber,
ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, die Leute feiern halt eher, dass sie das wahrnehmen, als dass er halt eben eine Gewinnerposition quasi aufgibt zugunsten seiner Familie und deswegen wird er beklatscht und die Frau halt eher die ist, die jetzt auch noch das haben muss.
Ja, ich weiß es nicht. Es ist wirr. Es ist wirr, was diese ganzen Geschlechter angeht und ich glaube, es würde uns allen irgendwie besser tun, wenn wir da so ein bisschen entspannter werden würden und einfach sagen würden, so, hey Leute, macht doch, was ihr wollt. Also, oder lasst doch Leute machen, was sie wollen, weil ich meine, es tut doch niemandem damit irgendwas weh.
Ich erlebe das ganz oft, dass, also meine Entscheidung, dass auch öffentlich zu tun, also mich öffentlich von dem vorgefertigten Begriff von Männlichkeit zu entfernen und mein eigenes Ding damit zu machen, dass das lustigerweise bei so sehr alphatierigen Männern oft eben Aggressionen auslöst. Und ich habe lange nicht verstanden, warum, weil ich dachte, ich tue dir doch nichts. Und dann irgendwann wurde mir klar, es ist, glaube ich, der Leidensdruck, selber aus dieser Rolle nicht rauszudürfen und dann jemand anderen zu sehen, der das frei tut.
Ja, wahrscheinlich. Eben
und so. Dann ist es so ein, how fucking dare you? So, ja. Ich bestrafe dich jetzt dafür, dass du Dinge tust, die ich mir nicht erlaube.
Ja, oder halt einfach so dieses, also es ist ja auch immer ein bisschen so dieses Gefühl, wo ich, also, oder wo ich das Gefühl habe, so, dass das halt Geschlechter so die letzte Bastion der Menschheit ist, wo sich so versucht wird, so mit wirklich mit Krallen dran festzuhalten. Und wenn dann jemand es wagt zu sagen, so ja, ich stupse da mal an diesem Kartenhäuschen und man sieht, wie schnell dieses Kartenhäuschen auch zusammenfällt, dass da halt tatsächlich, dass da Leute einfach Angst bekommen. Und ich kann das auch irgendwo auf gewissen, also wenn ich versuche, mich da rein zu versetzen, kann ich das auch irgendwie nachvollziehen und auch irgendwie sagen, okay, das, was ich jetzt erlebe, also meine Transidentität und irgendwie auch zu empfinden oder also als quasi als Mädchen erzogen worden zu sein, als ein paar Jahre sozusagen auch als Frau gelebt zu haben und zu wissen, wie es ist, als auch als Frau in der Gesellschaft behandelt zu werden und dann festzustellen, das bin ich nicht. Mhm. Das funktioniert für mich nicht. Dass das für Leute schwer nachvollziehbar ist oder dass das wirklich ein komplexes Thema ist, und dass es einfach, also ja, einfach kompliziert ist. Aber auf der anderen Seite dann eben dieses Aufzwingen dann so von wegen, nur weil du es nicht verstehen kannst, darf ich das jetzt nicht machen. Das ist halt was, das kann ich nicht nachvollziehen. Also wo ich sage, das hat doch mit dir überhaupt gar nichts zu tun. Egal ob das selbst meine Familie, wenn ich sage meine engste Familie, es hat ja nichts mit deren, also ich rüttel ja nicht an deren Identität. Natürlich an unserem Familienbild, das hat sich dann ein bisschen verändert von irgendwie Eltern und wo sich dann irgendwie so die Sohn, Tochter, wie auch immer, sich da Dinge gewandelt haben. Aber ich bin ja als Person immer noch, ich bin ja immer noch da. Ja. Ich bin ja nicht weg. Es hat sich halt einfach nur die Form, die Hülle ein bisschen verändert und auch eben, wie ich wahrgenommen werde. Und aber eben auch, wo ich sage, mein Wohlbefinden hat sich einfach ganz eklatant positiv entwickelt.
Natürlich. Du hast gerade schon gesagt, du hast auch ein paar Jahre als Mädchen quasi gelebt in dieser Gesellschaft. Magst du mir davon erzählen, wie das war für dich, dieser Bewusstwerdungsprozess? Als Kind, nehme ich mal an schon, oder wann ist das passiert?
Das ist schon als Kind, also ich hab schon Erinnerungen an tatsächlich wirklich früheste Kindheit, wo ich Dinge für mich erlebt habe, wo ich gemerkt habe, also ich glaube, dass das andere Kinder nicht so erlebt haben. Also ich habe einen älteren Bruder und ich habe dann immer gesehen, ja, da hat er was irgendwie zwischen den Beinen, was ich halt nicht habe. Und dachte ich, ja gut, der ist älter, das wächst mir halt, das dann kommt auch. Schon noch. Ne? Ja. Und ich erinnere mich auch dann, also ich bin nicht großchristlich erzogen worden, also wir sind einmal im Jahr prestigemäßig Weihnachten in die Kirche gegangen, so, das war, damit man mal gesehen wurde, und haben aber immer so ein Abendgebet gemacht, so, und dieses so von wegen, ich bin klein, mein Herzchen ist rein, niemand soll drin wohnen, außer das Jesuskind allein, bla bla bla, furchtbar, ja, ne? Und dann der Nachsatz, der bei mir dann kam, war dann, und lieber Gott, morgen wache ich auf und habe einen Schniedelwurz. Ohne Witz, wirklich, so diesen Satz habe ich so oft als Kind wiederholt, weil ich halt gemerkt habe, also diese körperlichen Unterschiede habe ich halt ziemlich schnell verstanden und aber auch verstanden, dass eben mein Bruder anders behandelt wird als ich. Und ich gedacht habe, wenn das dann da ist, dann werde ich auch anders behandelt, dann werde ich auch so behandelt wie er. Und irgendwann kam dann die traurige Gewissheit, dass es so nicht funktioniert. Und habe dann tatsächlich eben auch versucht, also ich war schon immer so ein burschikoses Mädchen irgendwie mit kurzen Haaren, und zwar irgendwie Leute, die mich nicht kannten, wussten auch nicht so recht, ist es jetzt ein Junge, ist es ein Mädchen, haben mich auch meistens eher erstmal in die Jungen-Kategorie gesteckt. Und dann irgendwann kam natürlich so Pubertät und halt auch die Erwartungshaltungen, so die Erwartungen an, ja, jetzt musst du halt anfangen, BH zu tragen. Ich habe den kleinsten Brustansatz gehabt und irgendwie, dann wurde mir so irgendwie ein BH vorgehalten, so hier, trag das doch mal.
Und freu dich drüber, du wirst jetzt eine Frau.
Ja, so in etwa. Und dann auch so vor allem diese Rallye, die irgendwie auch innerhalb der Gruppe von Mädchen stattgefunden hat, so wer hat denn jetzt schon seine Periode und halt so dieses ganze Gedöns irgendwie so, also was für mich total schwierig war, also weil ich vor allem auch noch dann eine der letzten war in meiner Klasse, und das war ganz, ganz furchtbar, weil dann alle schon so, ja, ich bin halt jetzt eine Frau und du halt noch nicht. Und das war halt schon wieder so dieses Othering irgendwie, schon innerhalb der Gruppe von Frauen, wo ich schon gemerkt habe, eigentlich gehöre ich da ja gar nicht dazu, habe es aber nicht verstanden. Und und das war dann auch so dieses, dass ich dann auch für mich relativ früh auch festgestellt habe, dass ich eigentlich, also mit Männern in der Rolle als Frau oder als Frau gesehen, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Dann dachte ich halt, ja gut, okay, dann Umkehrschluss, muss ich halt irgendwie lesbisch sein. So, weil wenn es mit Männern nicht klappt, dann das. Ja, Ja, und das war einfach, das war für mich eine ganz, also tatsächlich schon früh, wenn ich jetzt retrospektiv drauf schaue, waren da so viele Zeichen, aber es war halt einfach, ich habe keine Ahnung gehabt, was los war. Also das war für mich total schwierig zu verstehen, weil ich meine, die Informationen, also man kriegt ja jetzt auch nicht so unbedingt mit, dass es irgendwie Transmenschen gibt, geschweige denn die Sichtbarkeit von transmännlichen Personen ist ja noch mal schmäler als die von transweiblichen. Ja. Und,
wie alt bist du?
Ich bin jetzt 34.
Okay, das heißt, du bist geboren
86.
Thank you. Das Tschernobyl, ja. Ich erinnere mich gut.
Genau, ja, ja.
Schön, ja, okay.
Deswegen strahle ich die ganze Zeit so sehr.
Right, ja. Aber nein, das war tatsächlich, in den Jahren gab es das noch nicht. Also ich weiß, ich habe einmal von einer Transfrau in den Nachrichten gehört. Da war ich, ja, 5 oder so. Und das war schon eine Sensation. Und da ging es auch nur um die OP. Also es ging nur um, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Christine Jorgensen war oder so, aber es war halt irgend so ein ähnlicher Case. Erste Mal in Deutschland, lalala, irgendwie sowas. Und das war eine Riesensensation. Und es ging auch um nichts anderes, aber Transmänner gab es nicht.
Nee, aber es ist ja auch bis heute. Also es ist bis heute für mich immer noch schwierig, tatsächlich irgendwie zu sagen, es gibt irgendwie bestimmte Role Models für mich, wo ich sage, irgendwie so, das sind Leute, zu denen ich irgendwie hochschauen kann. Die einzige Person, die tatsächlich zu der Zeit, wo ich mich dann, also das sind jetzt, das war 2009, wo ich das für mich irgendwie, also wo irgendwie dann einfach so der Groschen gefallen ist, wo ich gemerkt habe, so, ich bin keine Frau. Mhm. Zu der Zeit gab es dann tatsächlich irgendwie hier Buck Angel, der halt irgendwie so, also Pornostar ist, wo ich sage, grundsätzlich finde ich jetzt nicht tragisch, aber nicht unbedingt für alle Menschen eine Person, mit der man sich irgendwie identifizieren könnte. So. Mhm. Und das war dann auch die Zeit, wo hier Balian Buschbaum in Deutschland irgendwie mehr.
Der Leichtathlet war das, ne?
Genau, Leichtathlet aufgekommen ist. Und ich habe halt sein Buch gelesen, habe halt gemerkt, so, nee, irgendwie seine Story ist halt so komplett anders als meine, weil für ihn war das halt auch so dieses klare Transition von Frau oder beziehungsweise nie Frau oder nie Frau gewesen, aber ich bin halt ein Mann und dieses, ich bin ein Mann und halt auch wirklich so, man muss dann halt irgendwie alle Prozesse durchlaufen und alle Operationen und so weiter, wo ich für mich halt festgestellt habe, so, das ist nicht, das fühlt sich für mich nicht richtig an, aber dann irgendwie auch dann rauszufinden, gibt es denn eigentlich auch andere Möglichkeiten zu sagen, so, ja, ich muss ja eigentlich nicht irgendwie alles tun und ich muss mich auch nicht zwangsläufig als Mann verorten oder als Mann identifizieren. Das ist auch ein Prozess, wo ich sage, das handle ich bis heute noch aus. Also meine Identität, das ist, oder auch Leute, die mich fragen, ja, wann hast du denn deine Transition, wann war das denn vorbei? Oder ich sage so, das ist nicht vorbei, das geht für mich permanent weiter, also weil ich brauche halt die weitere medizinische Versorgung, ich brauche alle 3 Monate meine Hormone und so weiter. Aber es ist so diese Auseinandersetzung mit mir selbst und meiner Identität, das ist irgendwas, was stetig irgendwie weitergeht. So, das ist nicht an einem Punkt für mich, wo ich sage, das ist für mich nicht abgeschlossen.
Erlebst du Anfeindungen? Weil ich kenne das an meinem Freundeskreis, ich kenne verschiedene Transfrauen in meinem Freundeskreis, die ein ähnliches Verhältnis haben zu ihrer Transition und die auch sagen, ich muss nicht alle chirurgischen Schritte durchlaufen, um als Frau wahrgenommen zu werden oder mich so zu fühlen. Ich mag meinen Schwanz, ich behalte den zum Beispiel. Und die werden oft von älteren Transfrauen extrem angefeindet, wo dann irgendwie gesagt wird, du bist keine richtige Transfrau, du bist eine Schande für uns.
Ja.
Erlebst du sowas?
Ich persönlich habe das jetzt so für mich noch nicht irgendwie erlebt, aber es gibt natürlich, also in der Community, in der Trans-Community auch ein paar einzelne, also ich sage wirklich, es sind wenige, dafür aber leider teilweise auch sehr laute Stimmen.
Das haben sie so an sich.
Die halt tatsächlich sagen, die Ignoranten, meine ich. In Anführungszeichen, wirklich ganz, ganz riesengroße, glitzernde, leuchtende Anführungszeichen, richtig trans, wenn du alle Schritte vollziehst. Und ich mir denke so, ey, wer bist du denn, dass du sagst irgendwie, A, wer ich sein darf, wie ich sein darf, wie ich mich zu identifizieren habe und B, was ich mit meinem Körper machen soll. Ja. So, das ist völlig falsch und halt auch, also einfach auch jetzt gerade natürlich, man merkt es eben auch an den jüngeren Generationen von Transpersonen, dass diese wirklich Identität, also non-binary oder nicht-binär, genderqueer, also irgendwo wirklich Menschen, die sich halt weder als männlich oder weder als männlich-weiblich darüber, darunter, dazwischen oder bisschen mehr männlich, aber auch vielleicht ein bisschen weiblich identifizieren, dass die von diesen, sagen wir mal, quietschenden Stimmen zu hören bekommen, ja, du bist ja nicht richtig trans. Du machst es ja nur in deinem Kopf, wenn du dann vor allem auch noch nicht mal irgendwelche Schritte, körperlichen Angleichungsschritte machen möchtest, dann bist du ja gar nicht richtig trans. Das ist ja, dann stimmt ja dabei hier was nicht. Weil ich sage so, ey, wirklich so, ja. Nee, so funktioniert es nicht.
Candy hatte neulich so eine Uschi auf Instagram entwickelt, eine, also junge Transfrau, die ist, ich möchte sagen, 20 oder so, und auch visible, also ne, sie geht damit ganz offen um, die sie aber angreift, weil sie irgendwie eine Drag Queen ist. Also es gibt nichts dazwischen, es gibt nur Mann und Frau, Non-Binary ist alles Keks und so, und Spectrum ist ein Keks. Ihr müsst entweder bleibst du ein Mann und hörst auf, dich zu schminken, oder du gehst alle Schritte. 100%, wo du auch denkst, girl.
Ja, also ich meine, das sind halt die Probleme, die Leute eigentlich mit sich selber ausmachen müssen. Wenn ich, also wenn sie dann anfangen, das irgendwie auf andere Leute umzuwälzen, dann wird es halt ein Problem. Und ich sage mir halt, hey, identifiziert, also es gibt genügend Transpersonen, die auch von sich sprechen und sagen, ich bin jetzt, also eine Person, die als männlich geboren wurde oder halt wo auf der Geburtsurkunde ursprünglich männlich stand, die jetzt eine weibliche Identität lebt und sagt, ich bin eine Frau. Noch nicht mal sagen, ich bin eine Transfrau, sondern ich bin eine Frau. Oder vielleicht auch eine Frau mit Trans-Vergangenheit. So völlig in Ordnung. Macht das. Wie gesagt, also egal, ob das jetzt Cis-Menschen sind, also Menschen, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren, wo ich sage, sei doch Frau, sei Mann, sei was auch immer du willst, sei ein Einhorn, sei keine Ahnung. Aber lass doch andere Leute so sein, wie sie wollen. Also das geht nicht nur an die, sagen wir mal, Nicht-Trans-Menschen, also an die Cis-Menschen, mein Appell, sondern eben auch an unsere eigene Community, zu sagen so, hey, lasst uns doch einfach die Vielfalt, die wir in unserer Community haben, leben und auch vor allem feiern und auch irgendwo auch sagen, das ist unser großer Vorteil, eben diese Vielfältigkeit, die wir haben.
Ja, und es ist ja auch ein Zugewinn, den wir alle schon erlebt haben. Also wir haben alle, glaube ich, die Reise erlebt von in unserer Kindheit weniger große Möglichkeit von Definitionen, von Zuordnung, von ne, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich, und das Scheitern daran, also früher nur Mann und Frau, dann in meinem Fall war es, trans war schon ein Begriff, also Transsexualität war ein Begriff, dachte ich, okay, dann muss ich also transsexuell sein, weil ich für mich klar gefühlt weder konkret Mann noch konkret Frau bin und habe da sehr lange drunter gelitten, auch weil ich dachte, okay, dann muss ich jetzt eben Transition machen, ich muss Hormone nehmen, ich muss all diese Dinge tun, es fühlt sich aber nicht so an, als würde ich das wollen.
Ja, ja.
Und war damit am Struggeln, bis dann irgendwann andere Dinge, andere Begriffe bei mir auftauchten, wo ich dann dachte, ach, guck mal. Und also ne, die Leute müssten doch eigentlich auch erinnern, dass sie mal darunter gelitten haben, dass es weniger Begriffe gab, weniger Toleranz gab. Warum das jetzt als gelerntes System weiter transportieren und andere Leute damit terrorisieren? I don't get it.
Ja, aber ich glaube, es sind vielleicht eben auch diese Erfahrungen, die wir machen, dass wir permanent irgendwie so eine Fremdbestimmung erleben und vielleicht dann auch mit diesem Gefühl, jetzt, wenn man in einer Position ist, vielleicht eine andere Person fremd zu bestimmen, dass man dann irgendwie so ein bisschen erhaben ist. So, who knows? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich wiederhole mich, lass doch einfach alle machen, was sie wollen.
Yes. Ich wiederhole mich jetzt auch. Ja. Erzähl mir noch ein bisschen, wann du gemerkt hast, dass es tatsächlich konkret anders ist und wie die Erfahrung war.
Also das war, wie gesagt, 2009, das war im Juni, ich war das nicht weit von hier, wie heißt das denn da? Neben dem Watergate, da ist irgendwie so ein Club, ich habe schon wieder den Namen vergessen.
Ach, Krieg und Frieden oder Bier und Frieden.
Wie hieß das denn früher? Das ist ja schon irgendwas weit her. Glücklich. Ich meine, genau, also.
Ich habe keine Ahnung, das ist
nicht für mich anyway, Land 3. Ja. Es war ein Club, es war eine wilde Nacht. und irgendwann stand ich auf der Tanzfläche und habe einfach angefangen zu heulen. Und dann kam eine Freundin auf mich zu meinen, so, was ist denn los? Was ist denn passiert? Und ich so, ich weiß es nicht. Das war irgendwie so ganz dramatisch. Das war so ein ganz, ganz komischer Moment, wo ich dann auch nur gesagt habe, so, du, ich hör mal zu, ich glaube, ich bin keine Frau. So, also das ist so, das hatte sich irgendwie so über die Wochen, Monate vorher schon irgendwie so ein bisschen angekündigt, wo ich irgendwie mal wieder Träume hatte, wo mich Freundinnen und Freunde Max genannt haben. In meinem Traum. So, und ich bin halt morgens aufgewacht und so. Irgendwie, was ist denn da los? Also was ja genau, warum passiert das? Und halt nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern mehrfach. Ja. Und das war auch eine Zeit, wo ich meine Ernährung umgestellt hatte und in relativ kurzer Zeit, also aufgehört habe zu rauchen, Ernährung umgestellt und so weiter und in relativ kurzer Zeit auch viel Gewicht abgenommen habe. Also ich war ziemlich dick früher und dadurch eben auch andere Körperformen gehabt und auf einmal war der Körper, da war man so ein bisschen so stromlinienförmiger und halt irgendwie hatte halt nicht mehr so ganz viele weibliche Rundungen und das war irgendwie so, dass das Körpergefühl sich auch total verändert hatte und das wirklich so ein irgendwie da was von innen nach außen einfach so aufgebrochen ist. Und das war einfach ein wahnsinnig befreiendes Gefühl, also befreiend, befremdlich und besorgt auch gleichzeitig, weil ich halt vor allem nicht wusste, wer oder was ich bin. Das war so dieses wirklich so, ich weiß, was ich nicht bin, aber wie gesagt, dieses, was bin ich denn jetzt? Weil natürlich dann auch mal die Fragen kommen, so ja, und was machen wir denn jetzt mit dir? Wer bist du denn jetzt so dieses, also man muss sich ja dann auch immer wieder erklären. Mhm. Und genau, und das hat dann aber irgendwie so seinen Lauf genommen. Ich habe dann irgendwie, sagen wir mal, knapp 2 Jahre, so in Anführungszeichen, so ein bisschen so ein Doppelleben geführt, weil ich halt so in meinem Zuhause hier in Berlin unter meinen Freundinnen und Freunden das halt sozusagen ausgelebt habe, aber zum Beispiel, ich war in der Zeit noch in der Ausbildung und ich hätte das in meinem Betrieb, also ich bin gelernter Tischler, ich hätte das nie im Leben dort irgendwie ansprechen können oder nie im Leben irgendwie irgendwas verlauten lassen können. Das heißt, ich habe halt dann wirklich, bin jeden Morgen dann irgendwie mit meinem noch BH und halt sichtbaren Brüsten sozusagen in den Betrieb gegangen, sobald ich nach Hause gekommen bin, BH ausgezogen, Binder, das heißt also einfach ein wirklich so, sagen wir mal, ein sehr straffes ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, aber halt einfach etwas, womit ich mir die Brüste abgebunden habe, dass ich halt eine flache Brust habe, das dann halt in meiner Freizeit permanent getragen. Genauso auch, wenn ich meine Familie besucht habe, war das gleiche Spiel. Irgendwie da dann noch mit alter Identität, altem Vornamen und aber dann wieder zurück in Berlin in meiner wirklich gefühlten, gelebten Identität. Und das war ein bisschen schwierig tatsächlich auch für eine Zeit.
Sag bloß. du erzählst das so gelassen, aber das klingt ja nach einem ganz schönen Mindfuck auch.
Das war ein totaler Mindfuck, weil das auch vor allem so, also dann dann auch teilweise Freundinnen und Freunde das manchmal irgendwie nicht so ganz auf die Reihe gekriegt haben mit meinem neuen Namen. Und ich erinnere mich noch, im alten Schwutz war das noch, war ich dann halt auf der Männertoilette. Brauche auch keinen Mann. Aber jedenfalls war ich auf der Männertoilette und dann rief halt eine Freundin noch mit meinem alten Namen rein, so, Baba, bist du da drin? Und ich dachte so, boah, Anne, echt, ey.
Hau dich.
Ja, nee, aber es sind so, ich meine, das sind aber so kleine Geschichten oder kleine Erlebnisse, wo ich sage, irgendwie so, heute gucke ich da auch, also lache ich da auch irgendwie drüber. So, es gehört halt dazu, es gehört zu meiner Geschichte, es gehört zu dem, wer ich heute bin. Und ich meine, ich bin viel, viel, viel gestolpert auf dem Weg und ich stolpere auch bis heute noch, weil es halt immer noch auch irgendwie, also wirklich Anfeindungen, Ausgrenzung, Diskriminierung gibt ohne Ende. Aber ich habe halt wirklich, also ich habe es halt echt gut gelernt, mich wieder auf die Füße zu bekommen. Und auch, wo ich sage, die wirklich so dieses, what doesn't kill you, make you stronger. Es ist, also schön wäre es, wenn natürlich solche Sachen nicht passieren, aber auf der anderen Seite, ich habe so viel auch aus diesen Erfahrungen gelernt und so viel mitgenommen, die mich einfach auch jetzt heute zu der Person gemacht haben, zu der ich geworden bin. Und wo ich auch sage, ich bin einfach stolz drauf, wer ich bin. Ich bin stolz drauf, irgendwie Max zu sein. Ich bin stolz drauf, trans zu sein. Und das kann mir auch einfach, das kann mir auch niemand nehmen.
Wann ist denn dann das totale Outing passiert? Also du hast die Ausbildung abgeschlossen, nehme ich an?
Genau, ich habe die Ausbildung 2010 abgeschlossen, bin dann auch erstmal auf eine lange Reise gegangen und habe mich dann tatsächlich irgendwann sukzessive auf dieser Reise immer mehr einfach auch mit Max vorgestellt. Und es hat halt einfach wunderbar funktioniert. Es waren viele englischsprachige Länder, beziehungsweise es war in Südostasien, in Australien. Und da ist halt Max, da hat keine Person irgendwie doof geguckt, so, weil Max halt auch irgendwie so ein bisschen, also so ein genderqueerer Name irgendwie ist, der also in Australien tatsächlich für Männer als auch für Frauen verwendet wird, so. Und ich wurde halt, also von meinem Aussehen her war ich halt schon wirklich einfach sehr androgyn, habe wie gesagt immer die Binder getragen, also hatte eine relativ flache Brust. Aber Leute haben natürlich, sobald ich den Mund aufgemacht habe, gemerkt, irgendwie so, die Stimme ist eine andere. So, da ist, also, wobei auch in Asien war das total witzig, weil ich halt, ich bin jetzt nicht besonders groß, ich bin 1,71 und bin halt da rumspaziert und wurde aber, war dann verhältnismäßig groß tatsächlich und wurde aber auch echt als Mann die ganze Zeit angesprochen. So, das war, also die haben da auch nochmal ein anderes, also glaube ich ein anderes Verständnis, beziehungsweise auch Transmännlichkeiten, gerade in Thailand, haben da auch irgendwie eine andere Sichtbarkeit, so, wo das war für mich total empowernd, wo ich gemerkt habe, so, oh, das fühlt sich gut an, obwohl ich damals noch nicht wusste, wo ich eigentlich hin will, ob ich jetzt tatsächlich mit Hormonen irgendwas anfangen möchte oder nicht. Und bin dann Anfang 2011 zurückgekommen und war dann so, hatte klar, okay, ich möchte das jetzt zumindest mal probieren mit den Hormonen, weil ich mir gedacht habe, mein Körper wird mir schon auch sagen, ist das richtig oder falsch. Da habe ich irgendwie genug, sagen wir mal, Vertrauen in meinen Körper gehabt und habe das dann auch meinen Eltern gesagt und habe gesagt, so, hört mal zu, so und so sieht's halt jetzt aus. Und das war für meine Eltern nicht einfach, aber sie haben es halt von Anfang an akzeptiert, haben es von Anfang an angenommen, sicherlich irgendwie ein oder andere Sachen gesagt, die sie vielleicht heute jetzt so nicht mehr sagen würden, aber ich habe den vollen Support gehabt. So. Ja. Und das war das, was gezählt hat. Also ich habe meine Familie nicht wie viele andere aus meiner Community verloren, sondern habe bis heute meine Eltern hinter mir stehen, die mir auch immer wieder sagen und bekräftigen, wie stolz sie sind, irgendwie, dass ich meinen Weg gegangen bin, dass ich, also welche Entscheidungen ich für mich getroffen habe, dass das einfach, dass sie das, wie gesagt, ja, mit Stolz erfüllt. Mhm. So, deswegen, ja.
Ich habe gerade gestern eine Podcast-Folge aufgenommen oder vorgestern, die erst in ein paar Wochen rauskommt, aber zum Thema Share. Und da ging es natürlich dann auch um Chess Bono und also um ihren Sohn, der ja auch trans ist. Und wie Cher sich da so ein bisschen durchgestolpert hat über die Jahre. Also es gibt ja auch diesen Letterman-Auftritt, wo sie ihn misgendert hat und dann sagt sie auch noch, oh, she's gonna kill me oder so. Und man denkt sich echt so, oh Gott, Alter. Ja. Und dafür wurde sie ja wahnsinnig harsch angegriffen, auch aus der Trans-Community. Und ich habe dann vorgestern, wann auch immer das war, in dem Podcast auch nochmal gesagt, ich glaube, es ist irrsinnig schwierig für Eltern oder für Angehörige, also auch wenn es Kinder sind bei einem Vater oder einer Mutter, die später sich outen, über mehrere Jahrzehnte gelernte Pronomen so auf die Schnelle zu ändern. Ich glaube, es passiert schnell mal, dass man da in alte Muster rutscht. Und ja, wobei,
da darf ich von meiner Oma erzählen?
Bitte.
Oh, meine Oma, also sie ist leider nicht mehr im Leben, aber die hört uns gerade bestimmt zu und ich freue mich drüber. Und zwar, da sage ich immer.
Deine Oma hört also tragisch, aber geil.
Alles ja, klar. Absolut. Hallo? nee, die war toll, weil die halt einfach tatsächlich, also es war ein langes Hin und Her, weil meine Mutter immer dann gemeint hat, ja, das kannst du dir nicht erzählen. Und ich habe halt mit ihr viel telefoniert. Die hat nicht, also die hat in Frankfurt gewohnt. Und dann hat sie mich immer gefragt, sag mal, hast du eine Erkältung? Was ist denn los? Deine Stimme? Und ich, genau, und dann meinte sie halt so irgendwie, also irgendwann hat meine Mutter dann, die hat mir noch nie eine SMS geschrieben davor. Schrieb mir eine SMS und sagte, ich habe es der Oma erzählt. Nach 2 Jahren, so. Nach 2 Jahren ich auch meine Oma nicht mehr sehen können und so, weil es halt irgendwie nicht klar war, was passiert. Ich dann irgendwie einen Hörer ans Ohr genommen, meine Oma angerufen und die so, warum hast du das nicht früher gesagt? Erste Aussage. Zweite Aussage war dann, ich habe da jetzt auch mal eine Frage. So, wenn du dann, also so wie du jetzt bist, was ist denn, also wenn du dann mal jemanden kennenlernst, also eine Frau jetzt so, wenn du eine Frau kennenlernst, was machst du denn da? Ich dachte so, Gott, meine 84-jährige Oma versucht gerade mit mir über Sex zu sprechen. fand ich ein bisschen süß. Jedenfalls hat diese Frau es geschafft, nicht ein einziges Mal meinen alten Vornamen zu verwenden, nicht ein einziges Mal das falsche Pronomen zu verwenden. Sie hat einmal, ist ein bisschen gestolpert, hat sich dann aber sofort wieder aufgerappelt. Und einmal dann, also das war dann, das hat sich auch leider das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, war ich nämlich vor dieser, ich bin nochmal woanders dann länger weggeflogen, war ich bei ihr zu Besuch und da war dann auch meine Tante noch mit da. So, und meine Tante hat dann permanent meinen alten Vornamen verwendet und permanent mein altes Pronomen. Meine Oma irgendwann mit der Faust auf den Tisch gehauen, hat gesagt, ich sage jetzt den Namen nicht, sonst kriege ich vielleicht Ärger, wenn sie das tut. Hat dann ihre Tochter zur Raison gezogen und hat gesagt, du nennst den Jungen jetzt bei seinem Namen und seinem richtigen Pronomen. Oder beziehungsweise, sie hat nicht Pronomen gesagt, aber du sprichst den Jungen jetzt richtig an. Irgendwie sowas in die Richtung. Und ich war dann so, Tränchen in den Augen oder so. Und da denke ich mir halt immer so, hey, es ist also klar, Familie, Gewohnheit, bla bla, aber ey, wenn meine 84-jährige Oma es wirklich schafft, die noch nie irgendwie mit dem Thema in irgendeiner Form in Berührung gekommen ist, das gebacken zu bekommen, dann schaffen das halt alle anderen auch.
Klar.
So, das war, das, also.
Ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur, es ist verzeihbarer bei Leuten, die 30 Jahre.
Absolut. Und ich meine, ich sage auch immer wieder Fehler. Es ist okay, wenn Fehler passieren. So, das ist völlig in Ordnung. Und dann ist es aber auch tatsächlich an der Person, dafür gerade zu stehen und zu sagen so, hey, sorry, ich habe gerade gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Oder auch selbst wenn jetzt mal angenommen, du würdest mich jetzt irgendwie falsch ansprechen und wir sehen uns in 2 Wochen wieder und, also ich merke mir das oder beziehungsweise ich merke, dass du mich falsch angesprochen hast. Nicht, dass ich merke mir das und bin dir auf ewig böse. Aber wenn du dann in 2 Wochen mir sagen würdest, hey du, sorry, ich habe gemerkt irgendwie im Nachgang das letzte Mal, ich habe dich da falsch angesprochen, kommt nicht wieder vor oder ich versuche es besser zu machen, dann ist es wunderbar. Also wirklich auch, also wenn man merkt irgendwie auch später, das einfach dann tatsächlich nochmal kurz anzusprechen. Ich brauche keinen Strauß Blumen oder irgendwie, keine Ahnung, oder einen Präsentkorb.
Als eine kleine Parade.
Nur so ein kleines Pralinen-Döschen. So. Nein, aber das brauche ich nicht, aber halt wirklich so diese kurze Anerkennung, ich habe einen Fehler gemacht und ich mache es besser, so, oder ich habe es festgestellt, ich habe es gemerkt, tut mir leid, damit ist alles in Ordnung, so, das ist auch wirklich, das ist verzeihbar, ich meine, das ist so schlimm es klingt, ich meine, wir sind es gewohnt, aber halt, wie gesagt, wenn man merkt, dass die Leute es selber auch merken und halt auch dafür versuchen, dann gerade zu stehen, das macht es deutlich, deutlich, deutlich besser.
So. Ja, guter Tipp für alle, die zuhören, das ist auch ein guter Punkt, den wir uns aufschreiben können nochmal. Normalerweise habe ich eine lange Liste, wenn ich in ein Interview reingehe, aber weil wir uns noch gar nicht kennen, weil ich so,
ist alles in Ordnung.
Das erste Mal blank rein. So.
Ja.
Oh Gott, dieser Tag. Was habe ich vorhin gesagt?
Ja, genau.
Leg nicht gleich los, wenn du reinkommst, wir lernen uns erst mal kennen.
Ja, genau, genau. In der Vorkommunikation.
It's very Grindr.
Ja.
Jesus.
Oh. Ach ja.
Ja.
Cheers.
Cheers. ich habe eine Trans-Freundin in meinem Bekanntenkreis, deren Eltern tatsächlich, also die sind supportive und so, die haben sich aber auch relativ deutlich zu Wort gemeldet und haben gesagt, wir unterstützen dich, wir sind dabei, bla bla bla, aber wir müssen jetzt erstmal trauern. Und das war, also ich habe es erstmal gar nicht verstanden, ich war erstmal so, was wollen die, nee, die nicht verpissen, die sollen dich supporten und die Fresse halten. Und sie meinte dann so, nee, ich verstehe schon, die trauern um ihren Sohn. So, ich bin jetzt neu für die quasi, also klar kennen sie mich, klar sind wir vertraut, aber die Idee von einem Sohn, die Idee von, das wird unser Stammhalter, der hier die Kinder, das wird dann alles so, die ganzen Geschichten, die sie im Kopf, glaube ich, gebaut hatten, die Zukunft, die sie sich ausgedacht haben und wohl auch Erinnerungen, die sie hatten, müssen sie jetzt erstmal irgendwie beerdigen für sich, um weitermachen zu können. Ist das eine häufige Geschichte?
Ich habe schon mal davon gehört, tatsächlich, aber ich weiß jetzt nicht, wie common das wirklich ist, also dass halt irgendwie Eltern da trauern. Ich meine, ich sage mal, meine Mutter hat, glaube ich, schon irgendwie mit 5, also als ich 5 war, den Trauerprozess durchlaufen, dass sie einfach nicht dieses kleine Püppchenmädchen irgendwie hat. Nee, tatsächlich, also es war wirklich, wenn man sich Bilder von mir als Kind anguckt, irgendwie so mit langen blonden Haaren und irgendwie rausgeputzt in Kleidchen und ich immer nur wirklich so total gezwungen in die Kamera gelächelt habe, weil es für mich einfach furchtbar war. Es war ganz, ganz, ganz schlimm für mich früher, also wirklich dieses Püppchen und Mädchenhafte, irgendwie diese Kleider. Und zum Glück haben meine Eltern irgendwann gesagt, ja genau, dann schneiden wir dir halt jetzt die Haare ab. und dass sie das auch wirklich zugelassen haben. Und auf der anderen Seite, ich hatte tatsächlich, als ich dann auch meine Vornamens- und Personenstandsänderung, also quasi eine rechtliche Anerkennung meiner neuen Namen habe angestrebt oder beziehungsweise den Antrag eingereicht habe, habe ich meine Eltern gefragt, so wollt ihr mir einen neuen zweiten Namen geben? So,
auch viel lieb.
Weil ich habe, also ich bin gesegnet mit 4 Vornamen oder ich war gesegnet mit 4 Vornamen, weil ich auch die Namen von meinen Patentanten bekommen habe, die ich dann halt einfach, also auch ich habe zu den Menschen eine sehr, sehr gute Beziehung und habe halt die Namen dann quasi in der männlichen Form übernommen. Und das war aber damals, war das für meine Eltern noch so ein bisschen schwierig. Also deswegen, ich habe jetzt nur 3 Namen, also ich habe meinen Vornamen Max und halt die Namen meiner Patentanten in männlicher Form. Und ich glaube, würde ich jetzt heute nochmal fragen oder hätte ich jetzt heute nochmal die Chance, auch nochmal einen Namen hinzuzusetzen, dann würden es wahrscheinlich, meine Eltern würden es wahrscheinlich auch nochmal, sich nochmal anders überlegen. Aber damals war das für die noch ein bisschen zu viel. Das hat man gemerkt, dass sie da irgendwie so ein bisschen überwältigt waren oder irgendwie, dass es so, fällt uns jetzt nichts ein, so in etwa. Weil das war wirklich das, ja, aber ich glaube, so ein richtiger Trauerprozess in dem Sinne, also sie haben es halt ziemlich schnell verstanden, dass ich ja als Mensch nicht weg bin. Dass ich ja wirklich, ich bin ja der gleiche Mensch. Ich bin ja wirklich die gleiche Person, außer dass ich halt einfach glücklicher, ausgeglichener, entspannter und so weiter bin und einfach weiß, wer ich bin. Also.
Ja, das ist schön. Ich stelle mir, also ich habe mir das den Moment hundertmal vorgestellt, wie das sein könnte für mich und habe dann irgendwann ja realisiert, okay, that's not your journey, so. Aber ja, es muss ein wahnsinnig tolles Gefühl sein, irgendwann das Gefühl zu haben, ich bin jetzt zumindest ein Stück weiter bei mir angekommen. Ich bin in einer Realität, die mich nicht mehr einschränkt, die mich nicht mehr konstant ankotzt und unterdrückt und wo ich vorgeben muss, was zu sein, was ich nicht bin.
Ja. Ich meine, es gibt genügend andere Dinge, die dann da mitkommen, die einen dann ankotzen oder unterdrücken, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Bist du ein Supporter von, dass man quasi Jugendlichen vor der Pubertät schon Hormone gibt? Also ich will es kurz erklären, es gibt viele Leute, die sich dafür aussprechen, quasi bei Kindern oder Jugendlichen, die eben schon sehr klar für sich in Anspruch nehmen können, dass sie trans sind, dass man denen eben die Pubertät erspart, wo dann ja die Reise erstmal in die andere Richtung gehen würde und sie sekundäre Geschlechtsmerkmale entwickeln, die dem anderen Geschlecht zugeordnet werden, die Stimme tiefer wird oder höher oder ne.
Ja.
Und dem kann man natürlich entgegenwirken, wenn man rechtzeitig Hormone gibt. Bist du da dafür?
Absolut. Also absolut, weil eben, also ich meine, Kinder können wirklich in schon im Kleinkindalter von 2 bis 3 Jahren ausmachen, wer sie sind. Wie gesagt, ich meine, an meinem eigenen Beispiel war ja auch da schon, also ich konnte es in dem Sinne nicht verbalisieren oder beziehungsweise ich habe es, glaube ich, also als Kind bestimmt auch irgendwie geäußert, so dass ich irgendwie anders bin oder dass ich irgendwie anders sein möchte. Aber es wurde halt nicht so verstanden und ich glaube, da ist einfach heute auch mit der Repräsentanz oder mit dem Wissen, ich meine, das ist immer noch viel zu wenig, aber dass da vielleicht Eltern, die da wirklich hellhörig sind, anders zuhören können und auch ein anderes Verständnis für haben und die Kinder auch in einer Art und Weise dann auch unterstützen und bestätigen können. Mhm. Und was man zumindest, wenn man jetzt sagt, okay, weil jetzt eine Person vielleicht nicht zu 100%, also weil es nicht ganz klar ist oder was auch immer, dass man halt zumindest sagt, man nutzt halt Hormonblocker, um halt zumindest die Pubertät zu verlangsamen oder einfach hinauszuzögern, um einfach zu schauen, okay, soll sich die Person noch mal irgendwie 3-4 Jahre, hoffentlich nicht so lange, aber oder vielleicht noch mal 1-2 Jahre irgendwie entwickeln. Wobei ich aber auch sage, wenn eine Person klar für sich über einen längeren Zeitraum verbalisiert, so ich möchte das und das und das und das, dann sollten auch diesen Wünschen nachgegangen werden. Weil wie gesagt, also wer schon die Kraft hat, in so einem jungen Alter einfach wirklich so klare Aussagen zu treffen und für sich zu sagen, das bin ich nicht oder das bin ich oder wie auch immer, dann muss man das auch einfach für voll nehmen.
Ja.
Egal, ob man das jetzt toll findet oder nicht, aber das ist ja wiederum, lass doch die Leute machen, was sie wollen. So in etwa, da sind wir wieder beim...
Ja. Also. Ja, ich glaube, es ist so ein Overlay von verschiedenen Problematiken. Ne? Ich glaube, wenn Söhne, in Anführungsstrichen Söhne, als zu femme wahrgenommen werden von ihren Vätern, ist immer die Angst, oh Gott, die werden schwul und das müssen wir unterbinden, deswegen müssen wir ihn rausprügeln oder wir müssen ihn jetzt irgendwie umerziehen, dass er ein richtiger Mann wird.
Weil das ja auch immer gut funktioniert, ne?
Ja, hat bei mir super funktioniert. Also meine Eltern haben mich nicht geprügelt, aber ja, der Rest der Welt hat super funktioniert. Ja. Ich bin total butsch geworden. Wie man an meiner Lache hört. Ja. Eine gestandene. Also,
ihr müsstet jetzt dieses Bild auch gerade mal sehen, weil es liegt so ein wunderschönes, ich will mal sagen, halbzartes Kätzchen.
Ein Rubenskätzchen.
Genau. Auf dem Schoß, auf der Brust, mit den Pfoten gehen Hals oder Brust gestreckt, wie auch immer. Es ist ein wunderschönes Bild.
Ja, wir sind zusammen. Ja.
Ihr seid eins.
Pfundig. Ja. Genau, ich glaube, ne, also ich glaube, es sind bei die Ängste der Väter vor allem sind ja tatsächlich oft die leider, die es am schwersten machen für uns. Und ich finde es spannend, ne, mit was für Mitteln man denkt, da eingreifen zu können oder was sie glauben, dass sie, also mein Vater hat ja auch gedacht, er hilft mir, der hat mir halt die Haare mal abschneiden lassen und so, das heißt immer einmal. Und hat halt, glaube ich, gedacht, er macht mich halt zum richtigen Mann und dann werde ich später weniger Probleme haben. Also es war kein böser Wille da, sondern es war schon die Bemühung, es mir leichter zu machen, aber resultiert halt darin, dass ich dann irgendwie das Gefühl gehabt habe, mein Vater liebt mich nicht so geil für ein Kind und dass ich irgendwie pervers bin und krank und dass man mich ändern muss. Also ich bemerke wohl auch bei vielen Vätern das Bedürfnis, es richtig zu machen, indem sie sich irgendwie dem Kind in den Weg stellen, aber am Ende des Tages das Beste, was sie machen können, ist einfach liebender Support.
Ja, und ich meine, da hatte ich, wie gesagt, ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt. Also vor allem gerade, also mein Vater, der war tatsächlich einfach jemand, der immer wirklich unterstützend da war, zugehört hat und gesagt hat, egal was passiert, ich bin da.
Ja.
So, und das ist einfach, also das ist Gold wert. Also ich wäre wahrscheinlich auch nicht so eine gefestigte, starke Person heute, wenn ich jetzt den Support von meiner Familie nicht gehabt hätte.
Hm. Glaube ich gern.
Ja.
Ich habe sehr verzweifelte Transmenschen schon gesehen. Sehr, sehr, sehr verzweifelte, entwurzelte, die auch ne, versucht haben, sich selber Dinge abzuschneiden und so, einfach weil der Druck so wahnsinnig hoch war.
Ja.
Ja, also ja, eine liebende Familie kann so viel Leid ersparen. Aber ja, das gilt ja für alle.
Ja.
Lass uns nochmal zurückgehen. Wir waren quasi bei dem Coming Out. Wir waren bei Max kommt an. Max geht nochmal auf Weltreise?
Nein. Nee, ich war dann tatsächlich nochmal für ein Auslandssemester. Ich nochmal in Australien dann. Genau, und das war aber schon zu einer Zeit, also ich habe dann, als ich zurückgekommen bin von dieser Reise, habe ich mich dann erfolgreich in ein Studium eingeklagt, das ging damals noch, weil ich so ein gutes Abitur hatte, aber nein.
Tommy, was war dein NC?
3,4.
No, du bist ja eigentlich schon durchgefallen.
Nee, also ich hatte genau, ich hatte, glaube ich, ich hatte nämlich, glaube ich, das knappeste Abi in dem Jahrgang, weil nämlich nur im Abi auf die dritte Kommastelle gerundet wurde und ich nämlich bei 99,445 Punkten gelandet bin und man brauchte 100 Punkte, um das Abitur zu bestehen. Bam.
Wow.
Ja, ich wollte es halt ein bisschen spannend machen. genau. Nein, auf jeden Fall habe ich mich dann erfolgreich in ein Studium eingeklagt, der sozialen Arbeit hier in Berlin, und habe angefangen zu studieren und hatte damals aber tatsächlich noch nicht meinen Ausweis geändert. Ich hatte schon zu dem Beginn des Studiums, habe ich tatsächlich auch schon angefangen gehabt, Hormone zu nehmen und hatte darum gebeten, mich eben dann mit meinem neuen Vornamen einzuschreiben. Ja, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und ich so, doch, das muss irgendwie gehen, weil ich will nicht irgendwo in irgendeiner Form, dass, also Leute, die mich nicht kennen, dass die das halt irgendwie wissen. Und da habe ich so lange mit der Verwaltung, das wollte ich schlau klingen, hat nicht geklappt.
Mit der aber auch gerade lang. Administration.
Doch. Danke, ja.
Hey.
Jedenfalls habe ich mich so lange damit rumgeschlagen, bis sie dann gesagt haben, ja, okay, machen wir. Dann hatte das zumindest schon mal geklappt, weil dieser Prozess mit der Vornamenspersonenstandsänderung, das hat so ewig gedauert, das dauert einfach so lange, dass das tatsächlich einfach keinen Spaß macht. Wie gesagt, mit dem Studium, das hat geklappt. Ich habe dann angefangen zu studieren und bin halt dann auch für ein Semester ins Ausland gegangen. Mhm. Hatte damals noch davor noch die Lufthansa verklagt, weil die mich dann auch gesagt haben, ja nö, das Ticket, weil ich hatte mir ein Ticket gekauft, habe dann irgendwann nach fast 2 Jahren diese blöde Vornamenspersonenstandsänderung durchgehabt. Das ist einfach, wie gesagt, ein ekelhafter, stressiger, nerviger Prozess. Mhm. Habe dann die Lufthansa verklagt, weil die gesagt haben, ja nö, das Ticket können wir nicht nochmal neu ausstellen. Sie haben ja keine Probleme, sie können ja mit uns fliegen, ist ja kein Ding. Ich habe gesagt, ja, aber ich kann ja vielleicht nicht einreisen, wenn einfach da einfach andere Namen draufstehen. Ja, das können wir jetzt nicht garantieren. Ich habe gesagt, ja, sie müssen das aber ändern. Dann erfolgreich die Lufthansa verklagt und es sind einfach permanent,
Wahnsinn, werden einem
da Steine in den Weg gelegt. Oder meine Eltern hatten mal irgendwie so ganz weise, in weiser Voraussicht irgendwie.
Hast du die auch verklagt?
Nein, die habe ich nicht verklagt, natürlich. aber haben eine Rentenversicherung für mich abgeschlossen. Oh, okay. Und weil das damals noch ein Frauentarif war, das gab es halt da noch, als sie das abgeschlossen haben. Nee. Mussten sie es dann irgendwie umschreiben, bla bla, und dann, ja, Computer says no. Und ich weiß so, ja, aber sie müssen das machen, es ist ihre Pflicht, ja, nee, Computer says no. Und irgendwie dann halt diese Versicherung verklagt und das sind halt permanent, ich meine, weißt du, ich habe ja ein Leben gehabt, also mein Leben, mein ganz normales Leben mit Studium und Arbeiten und so weiter, lief ja. Dann diese ganze Sache, also wirklich dieser permanente Scheiß, einfach weil Leute gedacht haben, ja, warum sollen wir uns jetzt darum bemühen? Total ätzend, was eben auch irgendwann dazu geführt hat, dass ich einfach einen Burnout hatte. Also es war wirklich so, dass ich einfach durch war. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach, mein Körper hat gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt hast du dich genug aufgeregt, jetzt mach mal Pause. Mhm. Aber ja, geht halt trotzdem leider immer weiter. Ja.
Okay, aber das heißt, da warst du dann schon, also du hattest zwar den rechtlichen Kampf immer noch an der Backe.
Genau, aber es ist also
Selbstbestimmungskampf an der Backe, aber nur auf rechtlicher Seite. Ansonsten warst du fully integrated, hast dein Leben gelebt.
Genau, also ich meine, ich hab irgendwann dann tatsächlich einfach auch angefangen, Hormone zu nehmen. Also es war schon, sagen wir mal, dem ganzen rechtlichen Scheiß sozusagen vorgeschaltet. Hab dann auch eine OP gehabt, um mir die Brüste entnehmen zu lassen, klingt so, nein, aber einfach die Brüste abschneiden zu lassen und eine wirklich männliche Brust zu formen. Ja. Bin damals aber dafür tatsächlich auch, ich hatte Glück, einfach mein Erspartes dafür quasi auf den Kopf zu hauen, bin ich in die USA geflogen, weil einfach halt auch in Deutschland hier die ÄrztInnen noch nicht so weit waren, das wirklich ordentlich zu machen. Und ich meine, wir sprechen davon, das war 2012, das ist dann nicht so lange her, aber die Ergebnisse, die ich gesehen habe, ich gedacht habe, so, bin ich mir nicht so ganz sicher.
Habe ich aber neulich auch eins in Amerika gesehen, es gibt so eine Netflix-Show jetzt, wie heißt die, Skin Decisions oder so. Ich pack's in die Shownotes. Und da gab es eine Folge mit einem jungen Transmann, das sind zwei Chirurgen, also eine Chirurgin und eine so eine Spritzenlady, die halt zusammenarbeiten und versuchen den Leuten ein besseres Leben zu ersparen. Auch geil, Babel. Ja. You know what I mean. Und die haben dann eben, also das große Ding war eben, dass sie dann am Ende dem jungen Transmann da die Top Surgery geschenkt haben und that did not look convincing at all. Also, dass man echt so dachte,
du, es ist wirklich, manchen Leuten sollte es verboten werden, solche Operationen zu machen. Also ich meine, klar, aus der Onkologie, Brüste abschneiden können sie irgendwie alle, aber halt tatsächlich dieses eine männliche Brust zu formen. Das ist halt ein
Unterschied zwischen einer Mastektomie und einem,
wo ich mir halt manchmal denke, Gynäkomastie,
was ist es denn?
Nee, Mastektomie wird es, also Mastektomie, wird Mastektomie genannt. Jedenfalls, weißt du, da wo du manchmal irgendwie Bilder siehst, wo irgendwie die Nippel so quasi in der Brustmitte 10 Zentimeter auseinandergesetzt werden, wo ich mir denke, so, ey, die meisten Surgeons oder OperateurInnen oder Operateure in dem Falle sind halt wirklich einfach Typen, wo ich mir denke, guck doch einfach mal in den Spiegel, wo deine Nippel sitzen. Mhm. So, was soll das denn? Warum setzt du die denn irgendwie da hier quasi, na wirklich hier so, wo du denkst,
ach so.
Oder teilweise quasi fast so unter die Achselhöhlen. So, das ist ganz, ganz furchtbar. Und aber vor allem, was bei mir am meisten dazu beigetragen hat, war eben dieser langwierige Prozess mit der Krankenversicherung. Weil den Antrag hier in Deutschland zu stellen, um so eine Operation bewilligt zu bekommen, ist ekelhaft. Also du stellst halt den Antrag, der wird in der Regel auch erstmal abgelehnt, dann geht man in ein Widerspruchverfahren, dann muss man zum medizinischen Dienst der Krankenkassen, wo dann irgendwelche komischen Leute, die keine Ahnung haben, wer du bist, die haben keine Ahnung von der Thematik, sich dann mit dir da hinsetzen, deinen Körper untersuchen und erstmal schauen, so, guck mal, sind sie wirklich trans? Und das sind dann auch nochmal Prozesse, die selten unter 1,5 Jahren gehen und wo ich halt damals, wie gesagt, ich hatte schon mit den Hormonen angefangen und ich hätte halt nicht nochmal einen Sommer tatsächlich auch wirklich mit diesem Bein da irgendwie überstanden, beziehungsweise auch, hatte schon chronische Rückenprobleme davon bekommen, die mich bis heute noch begleiten und einfach wirklich den Brustkorb über mehrere Stunden am Tag komprimiert zusammenzubinden, ist einfach nicht gesund. So, also es ging einfach nicht mehr und dann hatte ich, wie gesagt, ich hatte das Glück, in die USA reisen zu können dafür, das Geld dafür zu haben und habe einfach für mich wahnsinnig gutes Ergebnis, wo ich sage, also das ist, ich gucke mich jeden Tag, wirklich tatsächlich jeden Tag im Spiegel an, ich fasse jeden Tag auch wirklich meine Brust an und freue mich darüber irgendwie, weil es für mich immer noch so eine wortwörtliche Erleichterung war, diese, keine Ahnung, was sie da 2,5 Kilo oder keine Ahnung, was sie da abgeschnitten haben. Das war für mich wirklich eine Befreiung, einfach wirklich durchatmen zu können.
So. Es ist eine, also ja, Body Dysmorphia ist ja ein großes Thema, ne? Bei Transmenschen. Und ich glaube, es ist schwierig, sich für Cis-Hörer zu Hause vorzustellen, wie sich das anfühlt, darunter zu leiden. Kannst du das ein bisschen erklären?
Also für mich war das.
Oder erstmal erklären, was es ist.
Ja, also Body Dysphoria oder Dysphorie, also ist halt quasi ein
habe ich das falsch gesagt? Dysmorphia ist falsch?
Also ich kenne es als Dysphoria.
Oh. Hi. Werbe lernt was. Guten Tag, mein Name ist Fabi Breakwood, ich habe gerade etwas gelernt. Body Dysphoria, ja, macht Sinn.
Ja, also quasi so ein dysphorisches Empfinden im Körper ist halt tatsächlich so dieses, also ich habe das damals schon wirklich, wo meine Brüste irgendwie mit 16, 17 dann quasi ausgewachsen waren, wie auch immer, habe ich schon gemerkt, also ich habe die im Spiegel angeguckt und habe gesehen, so, irgendwie das passt nicht, die muss ich irgendwann mal schön operieren lassen, so in dem Sinne, also wo ich noch nicht gemerkt habe, die gehören da gar nicht hin, sondern ich muss damit was machen. Und das war auch wirklich, dass ich mich teilweise im Spiegel angeguckt habe, so quasi so einmal von oben, von Kopf bis Fuß so runtergescannt und dann halt wirklich so Kopf, alles schön, kurzen Moment übersprungen, ausgespart, dann so ab Bauchnabel, schön, alles gut. Mhm. So, und es war halt wirklich für mich so diese Brust, einfach das, was mich tatsächlich auch nach außen hin als weiblich hat erkennbar gemacht hat, weil wie gesagt, so meine Erscheinung war halt eher androgyn oder nicht so klar, nicht so eindeutig und die Brüste haben es halt dann einfach zumindest optisch, solange ich meinen Mund gehalten habe, haben es halt zumindest irgendwie verraten. Und das war für mich wirklich was, wo ich auch, also hätte ich entscheiden müssen zwischen Hormonen und Brust-OP, hätte ich wahrscheinlich die Brust-OP vorgezogen, weil ich gesagt habe, so, das ist wirklich was, das war nicht geil. Und ich erinnere mich wirklich an den Moment, wo ich dann nach der OP, es war wie gesagt in den USA, in Florida, es war ziemlich geil, irgendwie so einen Tag OP gehabt, am nächsten Tag mit den Füßen im Meer gewesen, das war halt, weil die machen das da halt auch ambulant, das ist einfach auch total großartig, hier hockst du irgendwie im Krankenhaus für eine Woche und da war ich halt dann, wie gesagt, war ich dann am nächsten Tag mit den Füßen im Meer, so, das war einfach auch für die Recovery irgendwie deutlich besser. Und als ich dann den Verband abgenommen bekommen habe also du hast halt erstmal so einen krassen Druckverband eben nach der OP und Drainagen und also Drainagen ziehen und Druckverband ab. Und dann bin ich aus dieser Praxis rausgelaufen und ich hatte halt so ein, weil die gesagt haben, so man soll halt Hemden so mit so Knöpfen anziehen, mhm. damit man halt nicht die Arme nach oben nimmt, weil man mhm. sich T-Shirts über den Kopf zieht, weil dann irgendwie die Nähte aufgehen könnten, mhm. bla bla. Jedenfalls habe ich halt so ein bisschen weites Hemd angehabt und da kam so eine Windbrise. Und ich habe das erste Mal tatsächlich so direkt so am Brustbein auf der Haut den Stoff gespürt von meinem Hemd und habe halt voll angefangen zu heulen. Ja. So, das war so wirklich so dieses, das war so ein wirklich so ein schöner Moment, einfach nur dieses Stückchen Stoff, was so meine Brust berührt hat, weil da einfach nie Stoff hingekommen ist, seit ich halt diese Brüste hatte, weil die ja immer das verhindert haben, dass da irgendwie Stoff hinkommt. Ja. Und das war einfach so ein einfach wirklich so ein wahnsinnig schönes Gefühl, wo ich gemerkt habe, so und wirklich so dieses tief durchatmen zu können und wirklich so diese Befreiung von so einer Last, das weg einfach wegzuhaben. Und auch diese, wo ich gemerkt habe, auch so diese, also wirklich mein Körper, so wie er jetzt ist, ist er halt einfach echt, er ist einfach total perfekt. Es ist genau so soll es sein. Und auch früher habe ich ganz oft gedacht, so, ich möchte doch normal sein und wäre ich doch nur normal, bla bla bla, wo ich mir denke, so, es ist einfach so wundervoll, nicht normal zu sein. Es ist so wirklich so großartig, so zu sein, wie ich jetzt bin. In dieser Vielfalt, auch wenn ich nicht unbedingt in die Norm passe und mein Körper immer wieder als irgendwie auch teilweise von Leuten irgendwie als falsch oder schlecht oder unzureichend bezeichnet wird, ich mir denke so, nö, der ist ganz wundervoll. Und aber wie gesagt, dieses Empfinden dem eigenen Körper oder im eigenen, also ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, ich bin im falschen Körper geboren, weil ich sage so, das trifft auf mich nicht zu. Weil ich halt wirklich bin in dem richtigen Körper geboren, mit einzelnen Modalitäten, die ich halt irgendwie verändern musste für mich. So, aber es ist per se kein falscher Körper oder auch dieses Narrativ, irgendwie Transperson immer wieder zu sagen, ich bin im falschen Körper geboren. Das finde ich immer so ein bisschen weit hergeholt, wo vielleicht manche Menschen das für sich sagen, ja, das stimmt, das trifft auf mich zu. In meinem Fall trifft es halt nicht zu.
Ich glaube, es ist ein anachronistischer Begriff, ne? Also es ist aus einer Zeit, wo man es noch nicht sich nicht getraut hat, das anders zu benennen, wo es auch noch nicht die Möglichkeit gab, dass wie du bist ein Transmann und du hast keinen Schwanz, du willst keinen Schwanz. So.
Ja, es ist ja auch immer dieses Narrativ vom Geschlechterwechsel. Ja. Ich denke so, nee, ich meine, ich habe ja mein Geschlecht nicht gewechselt. Ich war ja immer der ich bin, so in dem Sinne. Und ich habe einfach nur meinen Körper an meine Identität angeglichen. Und das ist auch was, wenn man das jetzt heute, wer jetzt zuhört und gerne auch was lernen möchte, irgendwie Geschlechtsumwandlung und all solche wörtlichen Ungestüme, die sind einfach nicht, die passen nicht. Also es ist wirklich einfach eine körperliche Angleichung oder Transition, wird es genannt. Das sind definitiv einfach die besseren Wortalternativen.
Aber selbst geschlechtsangleichende Operation ist ja mittlerweile schon auch eher was, wo man ein bisschen die Nase rümpft. Das ist ja auch Gender-Affirming Surgery mittlerweile.
Ja.
Ich habe gerade gestern, India Moore hatte einen Konflikt auf Instagram mit einer Cis-Followerin und ich liebe India und folge der schon ewig und auch immer wieder auch als Reality-Check so für mich.
Absolut.
Ich lerne immer was. Und da hat sie dann auch eben eine von vielen Posts in den letzten 24 Stunden oder 48 Stunden war dann eben auch einer, wo sie nochmal so Vokabulare auseinandergenommen hat. Und das war eins von denen, wo ich auch dachte, oh, ich habe gedacht, ich mache es richtig. But no.
Ja, nee, aber das ist tatsächlich, also halt, also genderbestätigende Angleichung, wie gesagt, im Deutschen finde ich, ist nach wie vor immer noch eine, meiner Meinung nach irgendwie okay zu verwenden, aber es ist wie gesagt halt eben nicht dieses Wechsel, weil das ist auch wieder in diesem total binären Bild von wegen, man wechselt von Mann zu Frau oder Frau zu Mann, sondern also wo ich halt sage, so, ja, ich stehe da halt irgendwo auch dazwischen oder irgendwo anders.
Yeah.
So.
And that's lovely.
Ja.
Du lebst mit einem Mann zusammen jetzt. Ich erinnere mich sehr deutlich, dass es damals, ich glaube, es war irgendwo im Osten, eine Trans-Bürgermeisterin gab. Also die hat als Mann vermeintlich den Job angetreten und hat dann im Amt quasi ihre Transition begonnen und hat sich geoutet. Und das allein war schon ein Riesenskandal für Deutschland.
Ja.
Aber dass sie, ich glaube, sie ist Michaela oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber dass sie dann sich obendrein dann noch als Lesbe geoutet hat und mit einer Frau zusammen war, war damals definitiv zu viel für Deutschland. Also die Boulevardpresse hat sich in die Zähne ausgebissen und es wurde sich darüber wahnsinnig echauffiert, dass sie so viel Aufhebens gemacht hat, das Geschlecht zu wechseln, in dem Fall, haben sie es tatsächlich so genannt, um dann mit einer Frau zusammen zu sein. Das hätte sie doch vorher auch einfach haben können als Mann. Das wäre doch alles super easy gewesen. Ja, ja. Und wo man dann, also wo ich damals schon mal Kopfschmerzen bekommen und gesagt habe, mein Gott, Leute, rafft ihr das nicht? Rafft ihr das nicht? Müssen wir wirklich
darüber reden? Das Leben dreht sich doch nur um Sex. Hast du das nicht gewusst? Hallo? Ja. Hallo?
Hast du doch viel besseren Sex, da kannst du auch reinstecken. Ja, es ist halt auch geprägt von der männlichen Sichtweise, ne? So, warum würde man das?
Es ist nicht total bescheuert. Ich meine, das kriege ich aber auch ständig zu hören.
Das also, wäre meine Frage gewesen.
Zu hören, gerade
warum so viel Aufriss?
Gerade hier auf den bekannten App-Kandidaten Grindr und Co., wo Leute halt sagen so, was machst du auf dieser App? Warum bist du nicht einfach eine heterosexuelle Frau geblieben? Und ich mir denke so,
because I never was one.
Ja, also A, weil ich es halt tatsächlich nie war.
Ja.
Und B, so wie gesagt, so ich meine, das Leben dreht sich doch nicht nur um Sex. Was, ja. Also, was wollt ihr denn? Ich meine, das ist also, ich meine, schön, wenn du den ganzen Tag von oben nach unten rumvögelst. ja, meinetwegen, aber mein Leben bestimmt halt dann doch irgendwie was anderes. Und wenn halt Leute mir dann auch, ich meine, wenn wirklich auch Beispiele, irgendwie eine Nachricht, die ich kürzlich bekommen habe, so, why are you on here if you don't have a dick? Wo ich halt nur sage, so, why are you on here if you are a dick? Ja. So, das ist so dieses, weißt du, also wenn Leute meinen, dass tatsächlich die Genitalien dein Sein, als aber auch deine Sexualität ausmachen, dann denke ich mir, dann tust du mir ein bisschen leid.
Ja.
Also wenn das wirklich all das ist, was dich bestimmt, ob du jetzt einen Pimmel hast oder nicht, dann weiß ich auch nicht.
Ich glaube, es ist für Leute sehr schwer zu verstehen teilweise noch, dass eben Sexualität und Geschlecht / Identität zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
Ja, ich meine, das ist aber auch, ich meine, der Begriff, der immer noch in Deutschland so weit rumgeistert, ist ja einfach transsexuell, wo ich mir denke, so,
right.
Das, also ist ja per se erstmal kein falscher Begriff. Es gibt Transmenschen, die den aber Begriff der ist was für sich.
Spezifisches.
Genau, auch. Ich meine, es gibt Transmenschen, die diesen Begriff für sich verwenden und es ist auch in Ordnung. Ich für mich persönlich lehne ihn ab, weil A, der Begriff wurde in den 50er Jahren geschaffen, um zwischen den Kranken, also vermeintlichen Kranken, also zwischen Transmenschen zu unterscheiden und auf der anderen Seite dann die gesunden Cis-Menschen, die normalen, zu unterscheiden. Das heißt, er hat halt auch einfach so eine krankmachende, wie es auch beschrieben wird, pathologisierende Wirkung. Als aber auch mit diesem Anhang sexuell, wo Leute immer noch, ich meine, guck dir Romeo heute an. Mhm. Deutschlands größte schwule Plattform, die immer noch unter sexueller Orientierung schwul, bisexuell, heterosexuell, transsexuell ja, stehen
meine
haben.
Meine sexuelle Orientierung. Ich stehe auf Trans, soll das vielleicht
heißen. Total bescheuert, wo ich mir denke, so, ey, also ich meine, und ja, es ja, haben ja. Schon wirklich viele Leute, also es hieß ja mal Gay Romeo, jetzt heißt es ja Planet Romeo, ja. Angeschrieben und auch darauf hingewiesen. Und ich weiß, also ich habe es selber auch getan, mehrfach, ja, wir wollen das irgendwann mal ändern. Mhm. Ja, tolle Wurst. Bis heute hat sich da auch immer noch nicht so viel getan. Jedenfalls, und das ist, und das setzt sich halt bei den Leuten fest. Das klar. Setzt sich bei Leuten fest, dass halt tatsächlich irgendwie das, wie ich lebe, ein sexueller, also irgendwie ein Fetisch ist, wo ich sage so, nein.
Wirst du
ist mein,
fetischisiert?
Das passiert auch. Also es gibt genügend.
Aber
also,
nicht so wahnsinnig?
Na doch, es gibt schon einfach, es gibt tatsächlich, ich meine, der Grat ist ja immer ein bisschen, ist ja immer sehr schmal. Also wirklich so, wo du Leute hast, die halt wirklich nur nach Transpersonen suchen. Vielleicht, weil sie denken, okay, die Kombination zwischen männlichem Äußeren und welcher Form von Genitalien auch immer irgendwie die beste ist, ist, wie gesagt, es kommt immer darauf an, also wenn Leute mich halt darauf reduzieren, auf mein Transsein und irgendwie auch womöglich auf meine Genitalien, dann werde ich halt immer so ein bisschen vorsichtig und sage so, finde ich halt jetzt auch irgendwie nicht so ganz so scharf. Also ich meine, es ist immer so, da muss ich selber irgendwie bei mir, mich selber irgendwie checken, wo ich halt sage so, okay, worauf stehe ich halt, was sind auch tatsächlich meine sexuellen Vorlieben, mache ich das halt vielleicht nicht auch, wo ich halt sage, so bestimmte Körpermerkmale schließe ich halt für mich aus, weil ich halt irgendwie sexuell da und da draus stehe. So, deswegen, das ist immer so ein, wie gesagt, so ein bisschen so ein gefährlich da manchmal irgendwie, also, aber wie gesagt, wenn es halt darauf reduziert wird, wirklich nur auf diese Identität und oder nur auf dieses Transsein, dann finde ich es halt tatsächlich einfach schwierig. Oder zu sagen so, alle Transmänner sind geil, wo ich mir denke so, nee. Also genauso wie nicht alle Cis-Typen ja, ja. irgendwie geil sind, ja, ja. Kannst du doch jetzt nicht sagen, alle Transmänner sind geil.
Einfach nicht.
Funktioniert möglich. Ja nicht. Also das, ja. Aber das passiert tatsächlich. Also genauso wie halt auf der anderen Seite auch irgendwie Leute dich halt genau aufgrund dessen ablehnen. Mhm. So, das ist, und halt sagen, ja, du bist kein Teil der schwulen Community. Was willst du hier? Du gehörst nicht dazu, weil, warum auch immer. Was genauso bescheuert ist.
Also. Absolut. Also die einzigen Leute, wo ich mich manchmal dran gestört habe, wenn die auf Gay Romeo damals noch auftauchten, waren so Fergehacks, wo ich dann immer dachte, Mädels, also ist schön, dass wir unsere Zeit zusammen verbringen, ist schön, dass wir zusammen im Club sein können, aber müsst ihr jetzt hier auf den Dating-Seiten nur noch rumhängen, wo ich, weißt du, so. Hm.
Ich habe tatsächlich einmal, das hatte ich durch Zufall sozusagen erfahren, dass eine Person, die sich als Transfrau, als operierte Transfrau ausgegeben hatte, und das war die Mitbewohnerin von dem Lover, von einem Freund von mir, die sich tatsächlich als Transfrau bei Geromeo ausgegeben hat und gesagt hat, ja, ich bin operierte Transfrau und stehe halt auf irgendwie auf Männer, bla bla bla, weil sie halt als Cis-Hete nicht genügend Typen abbekommen hat oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Das war total bescheuert, wo ich mir nur gedacht habe, also wie.
Aber kluges Mädchen, hat es funktioniert bestimmt.
Nee, aber ich meine, was sie damit für einen Schaden auch der Trans-Community irgendwie right. zufügt, finde ich halt schon echt auch nochmal irgendwie ein bisschen heftig. Also right. weil das war das, was mich daran tatsächlich so angepisst hat.
Ja.
Also weil, so jetzt muss ich mal kurz husten. da kommt mir gleich die Galle hoch. Nee, aber nee, es ist halt tatsächlich, natürlich ist ein Transkörper oder auch tatsächlich, oder sagen wir mal, eine sogenannte Neovagina, also eine operierte Vagina, einfach auch nochmal was anderes als das, was bei Cis-Frauen oder also Personen, die mit Vagina auf die Welt gekommen sind, ich meine, es gibt ja nicht nur Cis-Frauen mit Vaginas, ist halt doch nochmal was anderes. Und wenn dann tatsächlich auch so eine Erwartungshaltung dadurch dann stattfindet, dass das quasi das Nonplusultra oder die Form der Körperlichkeiten, ich meine, man muss es nicht nur auf die Körperlichkeiten reduzieren, aber es ist trotzdem, also das fand ich irgendwie, sich wirklich so als Fake-Transfrau auszugeben, das fand ich schon echt so verschroben in einer Art und Weise, wo ich mir denke, so ey, weil das negiert ja auch einfach so die Lebensrealitäten von Transpersonen und die Erfahrungen, die wir machen. Das ist genauso wie hier diese Rachel Dolezal oder wie die heißt,
ja.
Ja, wie da in den USA, die sich halt irgendwie als schwarze Frau ausgegeben hat.
Trans Rachel, ja.
Ist halt genauso schwierig. Ja. Irgendwie so dieses, also.
Ja, also die ist halt auch ein spezieller Fall, ne? Also das ist eine Frau, über die habe ich lange nachgedacht, über die habe ich viel diskutiert. Und ich komme ihr nach wie vor, ich kann sie nach wie vor nicht greifen in meinem Kopf.
Hast du dir mal diese Netflix-Doku über sie angesehen?
Gibt's eine?
Es gibt eine, tatsächlich.
No. In Deutschland?
Ja. Guck sie dir an. Also ich meine, ich weiß nicht, also ich will nicht sagen, dass ich, also ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht verstehen, absolut nicht, aber es war tatsächlich, also diese Doku fand ich doch nochmal irgendwie so dieses, weil ich krieg's halt auch nur aus so einer politisierten Perspektive irgendwie mit, so dieses, also wo sie halt total gebasht wurde, und halt tatsächlich mal so eine, also Doku aus ihrer eigenen Perspektive zu sehen, das, um vielleicht zu versuchen, das zu verstehen und nachzuvollziehen. Ich kann es, wie gesagt, immer noch nicht verstehen, aber es war trotzdem nochmal, es war gut, das zu sehen.
Ich stelle, also das, die Frage, die ich mir halt immer wieder stelle, bin ich intolerant ihr gegenüber, und werden in 2, 3 Generationen Leute das angucken, werden sagen, ja, aber ist doch total normal, warum habt ihr euch denn so angestellt? Das ist so die Frage, wo ich mit strauchle, ne? Weil, also bin ich ihr gegenüber so intolerant, wie Leute vor 20 Jahren Transmenschen gegenüber intolerant waren, und irgendwann später hat man da ein besseres Verständnis für und kapiert es und guckt auf uns zurück und denkt sich, mein Gott, waren das für Idioten. Aber gut, ich würde sie sowieso nie deswegen angreifen. Ich halte mich da aus der Diskussion, also so weit raus, dass ich sie nicht öffentlich angehe.
Ja.
Ja, aber faszinierend, die Alte. Auf eine sehr ungesunde Art und Weise, befürchte ich.
Lustig, wie wir jetzt von unserem Gespräch da gelandet sind irgendwo.
Well. erzähl mir, wie es dir heute geht. Was machst du heute? Womit beschäftigst du dich?
Was mache ich heute? Ich sitze heute mit dir in deinem Schlafzimmer. Nein.
Dummer Arsch.
nein, was mache ich heute? Und zwar, ich bin, also was ich tatsächlich einfach mache, meine Arbeit bewegt sich einfach tatsächlich komplett um den Transaktivismus. Und ich bin auch glücklich, dass ich heute sagen kann, ich kann davon leben. Also ich bin einer der wenigen Menschen, also ich habe jahrelang wirklich ehrenamtlich mir den Arsch aufgerissen und bin aber jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo ich sage, ich kann davon leben und ich kann auch ganz gut davon leben, glücklicherweise. Und ich klopfe hier gleich mal auf den Tisch, dass das irgendwie auch so bleibt. Und zwar
ich auch.
Und zwar bin ich derzeit dabei, hoffentlich bald meine Promotion abzuschließen im Bereich Public Health, wo ich mir, also hier am Institut für Public Health an der Charité, und jetzt kriege ich hier so einen großen Garfield auf den Schoß und freue mich, wo ich, wie gesagt, am Institut für Public Health an der Charité gerade promoviere und mir den Zugang zur medizinischen Versorgung von Transpersonen anschaue, mit einem speziellen Fokus auf sexuelle Gesundheit, HIV-Prävention. So, und das ist, wo ich auch sage, das ist für mich tatsächlich in meiner Identität als irgendwo auf dem männlichen Spektrum als Transperson total wichtig, weil transmännliche Personen aus der HIV-Forschung bis heute kategorisch ausgeschlossen werden. Es gibt keinerlei Daten und aufgrund dessen, dass es keinerlei Daten gibt, denken sich halt ForscherInnen so, ja, gibt ja keine Daten, gibt ja auch kein Risiko. Mhm. Und wir denken, nein, wir leben in schwulen Beziehungen, wir machen Sexarbeit, wir haben irgendwie Risikobegegnungen und wir müssen vor allem auch unsere Hormone, also der Großteil der Testosteronpräparate werden halt auch einfach injiziert. Das ist auch einfach, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir Zugang zu medizinischen Versorgung, zu sauberen Nadeln und so weiter haben, um einfach nur unsere transitionsbedingte Versorgung zu bekommen. Und da gibt es eben auch viele Risiken, die Transpersonen eingehen, weil sie dann eben auch Nadeln mit anderen Menschen teilen. So. Und das ist eben vielen Leuten nicht bekannt, als aber eben auch auf so einer, sagen wir mal, sozialen Ebene, dass ich immer wieder sage, ich als weiblich sozialisierte Person, das heißt, ich wurde als Mädchen erzogen, ich habe irgendwie einfach diese weibliche Erziehung bekommen. Ich habe es für mich nicht gelernt, in dem Sinne, oder was heißt nicht gelernt, ist falsch, aber halt, sag mal, nicht die richtigen Tools mitbekommen, für meine Bedürfnisse einzustehen und klar irgendwie gesagt zu bekommen, irgendwie so, oder halt Männer haben halt das Wissen, so in dem Sinne. So, die wissen, was besser für dich ist. Und es ist leider bis heute immer noch so, dass viele transmännliche Personen, die zum Beispiel dann irgendwie ihre ersten schwulen sexuellen Begegnungen haben, dass dann irgendwelche Cis-Typen halt sagen, so, ja, ich habe schwulen Sex mit dir, ich bestätige dich sozusagen in deiner männlichen Identität, aber wir benutzen kein Kondom. Das heißt, dass dann halt einfach wirklich die Bestätigung der eigenen Identität an eine Bedingung geknüpft ist, die womöglich mit einem Risiko einhergeht. Und das ist halt einfach, das ist einfach beschissen.
Ich hasse Menschen manchmal echt.
Und das passiert halt, und dann halt wirklich, sagen wir mal, den Fuß auf den Boden zu stellen oder zu stampfen und zu sagen, nein, aber wir benutzen ein Kondom, führt womöglich dazu, dass die Person sagt, gut, dann haben wir keinen Sex. Das heißt, die Identität wird nicht bestätigt. Ja, ja. Und das ist einfach, das können sich viele, glaube ich, nicht vorstellen, wie wichtig das auch tatsächlich ist, auch diese Bestätigung zu bekommen, gerade vielleicht auf sexueller Ebene. Und das ist eben was, also das wird momentan einfach nicht diskutiert. Und das ist was, wo ich versuche, das wirklich auf den, sagen wir mal, Leute darauf hinzuweisen. Und ich arbeite für eine internationale Organisation namens GATE, also Global Action for Trans Equality, und leite da eine Arbeitsgruppe namens Trans Men and HIV Working Group, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, weil wir momentan 23 aktive Mitglieder haben aus 18 verschiedenen Ländern von allen 5 Kontinenten.
Wow.
Und das ist was, das ist die allererste tatsächlich transmännlich geleitete Gruppe dieser Art. Und wir haben wirklich, auch wie ich sage, wir existieren organisiert seit ungefähr einem Jahr und haben da auch wirklich schon so, sagen wir mal, unsere kleinen Erfolge gefeiert, wo wir wirklich große Forschungsgruppen angeschrieben haben und gesagt haben, so, hey, ihr habt da was vergessen. Ihr habt da eine Gruppe vergessen und ausgeschlossen. Und die jetzt halt sagen, ja gut, wir wollen uns mit euch an einen jetzt momentan wegen Corona virtuellen Tisch setzen, aber wir sind dazu eingeladen, uns mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, also die großen, sagen wir mal, die Big Players der HIV-Forschung.
Gilead und Pfizer und...
Genau, also wobei das sind ja eher die Geldgeber, in dem Falle ist es das sogenannte HIV Prevention Trials Network, also HPTN. Okay. Das sind halt so die momentan mit die größten Projekte machen. Und es gab jetzt halt dieses Jahr diesen großen Durchbruch eben in der Form von einem Impfstoff, der vor HIV schützt. Und der wurde halt bei schwulen Cis-Männern gemacht, der wurde bei Transfrauen gemacht und der wurde bei Cis-Frauen gemacht. Aber wer fehlt, sind transmännliche Personen. Und eben, was vielleicht auch nochmal als Hintergrundwissen dazu wichtig ist, wir können halt nicht einfach in den Topf zum Beispiel aufgrund von Körperlichkeiten mit schwulen Männern geworfen werden, weil unsere Körper einfach anders sind. Wir können nicht in den Topf mit Cis-Frauen geworfen werden, weil unsere Körper anders sind. Und das also tatsächlich einfach auch nochmal, also durch Testosteronvergabe sich auch tatsächlich, wenn transmännliche Personen keine Genitalangleichung vollziehen lassen, sich da auch das Gewebe verändert. Mhm. Das heißt auch zum Beispiel, keiner weiß, ob jetzt PrEP tatsächlich zu 100% in meinem Körper in der Form funktioniert. Also PrEP, Präexpositionsprophylaxe, ein Medikament, das vor einer HIV-Infektion schützt, das in der Analschleimhaut wunderbar funktioniert, aber man halt nicht weiß, aufgrund der Veränderung in Vaginalschleimhaut durch Testosteron, ob es wirklich zu 100% die gleiche Wirkweise hat.
Die haben da nicht geforscht. Das ist
die haben da bislang nicht geforscht. Und mein Arzt sagt halt, ja gut, nimm das mal, ich gehe mal davon aus, dass es wirkt und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es wirkt. Aber
But we don't know.
We don't know. Und das ist aber auch das, womit ich
Selbstversuch an dir selbst.
Genau, das ist aber auch das, womit ich halt generell leben muss. Dass wenn ich weiß, also ich nicht nur zur sexuellen Gesundheit, das, egal wo ich hingehe, irgendwie was jetzt medizinische Versorgung angeht, in der Regel wissen halt ÄrztInnen nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Körperlich. Die wissen nicht, was in meinem Körper los ist. Die wissen nicht, was Testosteron irgendwie mit meinem Körper macht. Und mal darüber hinaus wissen auch viele schon mal gar nicht, wie sie mich ansprechen sollen. Das ist wirklich das scheitert es halt bei vielen wirklich schon der Umgang mit Transpersonen oder alleine als transmännliche Person in eine Frauenklinik reinlaufen zu müssen. Schaudert es halt schon und das ist halt das Problem, dass viele es dann auch nicht machen und dass eben dann auch einfach Erkrankungen nicht erkannt werden. So, und das ist das, was ich mit meiner Arbeit mache, wo ich sage, hey, genau da müssen wir ansetzen, genau da müssen Veränderungen stattfinden und darüber hinaus biete ich halt tatsächlich auch mittlerweile eben viele Fortbildungen als sozusagen Diversity Consultant oder Diversity Berater an, sowohl für medizinische Einrichtungen als aber auch für Firmen, die halt sagen so, hey, wir wollen uns öffnen gegenüber Vielfalt, jetzt nicht nur was geschlechtliche Vielfalt angeht, sondern allgemein, weil eben auch da ein Potenzial drin liegt. Also einfach so eine vielfältige Sichtweise auch oder vielfältige Blickwinkel eben ja auch einfach total viel Fortschritt bedeuten. Und ich meine, unsere Gesellschaft wandelt sich nun mal. Und wer halt sagt, ja, nö, da mache ich nicht mit, der ist halt einfach irgendwann raus. So. Ja.
True. Nennt sich dann Dieter Nuhr.
So in etwa, genau.
Dumme Kuh, echt.
Dieter Nuhr, Mario Barth, wäre auch immer.
Naja gut, Mario Barth, da wollen wir gar nicht mit anfangen, weil die Alter drei Gehirnzellen. ja, sorry, und die wenn teilt sie sich mit verschiedenen anderen Leuten. Ja,
genau.
Ja, aber Dieter Nuhr ist halt echt so eine Enttäuschung, weil man irgendwie dachte, der Alte ist klüger, aber alter Schwede. Ja.
Da müssen wir erstmal noch ein Schlückchen trinken.
Da müssen wir noch ein Schlückchen trinken. Aus der orangenen Flasche. Ich habe vorhin gedacht, das wäre eine Wölf und dachte so, Mensch.
Nee. Max? Nee, also ich habe jetzt nicht den ganzen...
Aber sah aus der Entfernung so aus und dachte ich, guck mal.
Naja, dann ist doch schön. Dann halte dich doch an dieser Illusion fest. Da sind wir doch wieder. Es ist nicht immer alt das Außen nach das, was glänzt, ne? Oder wie war das? Nee, wie geht dieser Spruch? Ich habe
alles gehört, was glänzt.
Achso, ja, aber wie auch immer. Ich habe es nicht so. Es ist nicht alles nach außen so, was glänzt. Aber der Schein trügt.
Ja, genau. Ja. Ich will jetzt dich gar nicht so vor den Karren spannen, dass du uns hier alles erklären sollst.
Mach doch.
Aber.
Mach doch. Okay.
Angenommen, ich habe Zuhörer zu Hause. Nein, ich fange nochmal neu an. Angenommen, ich habe Zuhörer, die zu Hause sitzen und sich überlegen, ich glaube, mein Kind könnte trans sein. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll. Soll ich es thematisieren oder nicht? Hast du Ratschläge?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt noch nie selber mit einem Transkind in der Form gesprochen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, einfach Kindern immer wieder zu sagen und zu bekräftigen, egal was passiert, und ich meine, das, wie gesagt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich hab dich lieb. So, ich bin da und egal was passiert, ich bleibe auch da. So, das ist, also, und wirklich einfach das zu bekräftigen und immer wieder zu wiederholen und vielleicht auch zu sagen, so, hey, sag mal, gibt es denn irgendwas, also halt immer wieder auch anzubieten, vielleicht auch, dass Gesprächsoffenheit da ist und vielleicht auch zu schauen, dass man Kinderbücher findet, zum Beispiel, also ich meine, es gibt ein ganz, ganz großartiges Kinderbuch namens Julian ist eine Meerjungfrau. Also da gibt es tatsächlich auch, also wirklich viel, was momentan, was also im englischen Sprachraum gibt es mittlerweile relativ viel an Kinderliteratur, nicht viel, es ist immer noch sehr, sehr wenig, aber es gibt wirklich tatsächlich so einzelne, also oder mehrere Bücher zu dem Thema, wo ich glaube, dass man darüber vielleicht auch an die Kinder ein bisschen rankommt und zu sagen so, hey, wenn bei dir irgendwie irgendwas anders ist oder du irgendwie sagst so, hey, ich möchte mich irgendwie anders beschreiben oder wie auch, oder anders bezeichnen, dass es dafür auch einen Raum gibt. Und aber auch eben das, wie gesagt, also ja, einfach da sein. Einfach auch, also die vielleicht auch tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, man kommt da vielleicht selber nicht so ganz mit klar. Also es gibt auch einfach Beratungsstellen, einfach sich mal umzuschauen, umzuhören, an einzelne Stellen und wenn es sein muss, wenn man irgendwo lebt und nicht weiß, wohin, dann größere Verbände wie den LSVD oder wie auch immer, fällt mir jetzt gerade nur ein. Oder auch.
Ja, und ich meine, sonst, es gibt halt auch immer das Internet, man kann sicherlich bei Facebook Gruppen finden, man kann Trans-Elterngruppen oder.
Das gibt, also es gibt auf jeden Fall, es gibt da, es gibt dazu, gibt es einiges. Und ich glaube, dass man da tatsächlich auch einfach Unterstützung bekommen kann und sich auch diese Unterstützung holen sollte, einfach auch sagen sollte, hey, ich komme, also auch vielleicht sich selber auch einzugestehen, auch wenn man das selber nicht wahrhaben möchte, so ich komme damit gerade nicht klar, das ist für mich schwierig. Mhm. Vielleicht, weil es ein Trauerprozess sein könnte oder was auch immer, oder weil es mit Ängsten verbunden ist oder weil die Eltern wissen, dass es vielleicht einfach nicht gerade so ein Zuckerschlecken ist, als Transperson auch in Deutschland irgendwie durch die Welt zu gehen und man das dem Kind vielleicht ersparen möchte. Ich meine, das hilft dem Kind nicht. Wenn man versucht, das Kind irgendwie so zu schützen und zu sagen, so ja, ich negiere das jetzt einfach oder red mir das schön, das wird nicht funktionieren. Und da sich einfach Unterstützung zu holen, und die gibt es auf jeden Fall.
Ja.
Und ich meine, das kann ich vielleicht auch noch sagen, als kleine Selbstwerbung. Ich mache auch gerade ein Kinderbuch tatsächlich, was in der Mache ist. Weil es gibt, wie gesagt, es gibt einige Bücher für Kinder, wo es um Transkinder geht, aber es gibt bislang halt nichts, wo es um Eltern geht oder erwachsene Menschen in dem Leben von Kindern, die eine Transition durchlaufen. Mhm. Und da habe ich mit meiner wundervollen Freundin Verit, haben wir eine ganz tolle Geschichte geschrieben und arbeiten gerade auch schon mit einer Illustratorin zusammen und haben schon ein Design für unsere Charaktere und ich bin ganz aufgeregt, wenn ich darüber spreche, weil jetzt müssen wir nur noch einen Verlag finden, falls irgendjemand da draußen einen Kinderbuchverlag hat, darf sich gerne melden. Jedenfalls haben wir eine tolle Geschichte über einen Elternteil, wo es halt also erst quasi in der Geschichte, also die Mutter in Anführungszeichen ist und halt irgendwann einfach die Mutter der Vater dann wird.
Ja.
So. Und das fanden wir einfach wichtig, das auch zu, also nochmal für Eltern auch zu eine Chance zu geben, mit Kindern auch über Hormone, über Transition und so weiter generell zu sprechen, also wo wir auch eine Sektion dann am Ende des Buches mit Vorschlägen für die Eltern einbringen, wie halt tatsächlich mit Kindern auch über das Thema gesprochen werden kann.
Und dass es halt auch mal Transmännlichkeit ist und nicht immer Transweiblichkeit.
Genau.
Ja. Schön. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Buch und dass ihr einen Verlag findet. Wirklich, wenn da draußen irgendjemand ist, der Kontakte hat, der selber bei einem Verlag arbeitet. Ihr könnt euch an mich wenden, ich leite es sofort weiter. Wir packen aber auch alle deine Kontakte in die Shownotes.
Ja.
Ihr könnt Max auf Internet. Alter. Auf Instagram könnt ihr Max folgen. Sag mir ganz schnell deinen Internet-Handle, dein Internet. Bärbel.
Ja, ist.
Reiß dich mal zusammen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja der Prosecco.
Nee.
Nein?
Nee. Schatz, wir kennen uns doch nicht so gut, das ist gar nichts. Ja, eine geteilte Flasche Prosecco ist wirklich Frühstück.
Na gut.
Nee. No. So schlimm ist es auch nicht.
Nein, also auch.
Sag mal dein Instagram-Handle.
Genau, mein Instagram ist MaxFab, also MaxFabMax, also MaxFabMax, ganz einfach. Als aber auch, wer mich sonst irgendwie irgendwo finden möchte, ich habe eine Webseite, max-appenroth.com, kann sich da irgendwie über meine, sagen wir mal, ganz professionelle Ader freuen oder Richtung Freunde. Ah, da, nein, das macht keinen Sinn. Also bei, sagen wir mal so, bei Instagram sind so ein bisschen auch die Urlaubsfotos und die ganzen schönen Sachen und halt auf meiner Webseite sind wirklich so die einfach die Projekte, in denen ich arbeite, was ich anbiete und da kann,
da kann man dich buchen.
Kann man mich buchen, kann man mich finden, kann man mich stalken, kann man irgendwie sich drüber freuen.
Sehr schön. Wir machen eine allerletzte Sache noch zum Ende, weil es mich wirklich interessiert und auch immer wieder, wo ich check mich immer wieder selber und denke mir, what can I do to make it better? Hast du die drei ultimativen Tipps für Trans Allies? Was kann man tun? Was darf, muss man vermeiden?
Also, als allererstes irgendwie so die eigene Position oder die eigene Situation für sich selber irgendwie checken und auch vielleicht auch festzustellen, so hey, welche Privilegien oder welche Vorteile habe ich tatsächlich auch in der Gesellschaft, wenn ich mich mit dem Geschlecht identifiziere, mit dem ich geboren wurde, das für sich selber zu reflektieren und aber auch eben dann die eigene Position zu nutzen, um gegen Transphobie zu sprechen. Wer irgendwie transphobe Scheiße hört, wenn man sich nicht selber in eine wirklich, sag mal, gefahrvolle Position bringt, sprecht die Sachen einfach an. Selbst wenn ihr keine krasse Erklärung habt, sagt einfach so, ich weiß gerade nicht wieso, aber ich finde das irgendwie problematisch. Mhm. Irgendwie zu sagen so, hey, was du gerade gesagt hast, ist irgendwie nicht cool.
Scheiße, man darf nicht Scheiße sagen.
Kacke. Als aber auch vielleicht die eigene Position zu nutzen, um Transpersonen auch zu empowern und zu helfen, zu sagen, hey, ich habe eine Stellenausschreibung und da bewerben sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 Leute und ich weiß, vielleicht hat die Transperson, weil sie jetzt im letzten Jahr keinen Job hatte, vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung oder was auch immer, aber ich bin mir der strukturellen Diskriminierung bewusst, dass Transpersonen einfach es scheiße schwer haben, um das Wort nochmal zu verwenden, im Arbeitsmarkt irgendwie ordentliche Stellen zu bekommen, dann stelle ich die Person halt einfach ein und gebe der Person eine Chance. Wie gesagt, einfach die eigenen Privilegien nutzen, unsere Community zu unterstützen, als aber auch zu sagen, hey, es ist ganz, ganz wichtig, gerade zum Beispiel, ich komme ja aus der Forschung, auch wirklich zu sagen, so hey, dann müssen irgendwie Projekte von Transpersonen selber durchgeführt werden. Einfach auch nicht nur immer nur unser Wissen anzapfen wollen, sondern uns auch wirklich auch für die Arbeit und auch für unsere Expertise, egal ob wir jetzt einen Bachelor oder Master in was auch immer haben, einfach zu sagen, so hey, deine Lebensperspektive oder deine Lebensexpertise ist genauso viel wert, wie was auch immer für ein Studium so. Und wie gesagt, das einfach für sich klar zu haben und natürlich uns irgendwie sich mit uns befreundet zu sein, mit uns irgendwie zu socializen, irgendwie uns auch die Möglichkeit zu geben, uns zu entfalten, uns zu zeigen und uns nicht permanent zu hinterfragen und immer wieder dieses, ist das denn wirklich so? Oder erzähl doch mal so, also wirklich so dieses immer wieder auf die Trans-Schiene zu schieben, sondern uns einfach als ganz normale Menschen anzunehmen, wir gehören genauso dazu und wir haben genauso irgendwie unseren Blumenkasten auf dem Balkon, über den wir gerne sprechen und nicht immer nur über unser Trans-Dasein sprechen wollen. So, das wären jetzt, glaube ich, so meine Hinweise, so spontan, die mir einfallen.
Ja, super. Mein Lieber, ich freue mich sehr. Das habe ich schon wieder mein Lieber gesagt. So, aua. Ich komme nochmal rein.
Mein Herzchen. Wie wär's denn damit?
Mein Herzchen ist super. Mein Schatz, ich danke dir wirklich nochmal sehr, dass du hier warst. Und ihr schreibt bitte alle Max an die Adresse, wenn ihr einen Verlag wisst, wenn ihr irgendwas findet, wo man dieses wunderbare Buch veröffentlichen kann, wenn jemanden kennt, der einen Verlag hat, wenn jemanden kennt, der Geld locker machen will, dass sie es im Privatverlag machen können. All diese Dinge. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Bussi. Tschüss. Tschüss.